Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Nein, so, da bist du in Portugal, richtig?
Nice. Ja, ja, ja.
Ja, wir hatten ja den Fauxpas. Ich war die Woche in der Türkei, du bist in Portugal. Alles unterschiedliche Zeiten. Ich hab den Livestream auf 19 Uhr eingestellt, aber 19 Uhr offensichtlich türkischer Zeit. Du hast ihn auf 19 Uhr portugiesischer Zeit. Deswegen dachten jetzt einige, der ist um 16 Uhr beziehungsweise 17 Uhr und einige haben verstanden, dass er um 19 Uhr ist. Mal gucken, wie viel es tatsächlich ja, hierher finden. Aber schön,
Ja,
dass es geklappt hat.
total. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar bekannte Namen gesehen. Julia, Arthur, Flo ist dabei. Super cool, also freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, wir haben ja vorhin auch schon wieder eine Stunde, glaube ich, philosophiert über dieses Thema. Grundsätzlich haben wir gesagt, effektiv kommunizieren, also Kommunikation ein großes Thema. Dann Verhandlungen in ganz vielen Lebensbereichen, ja, sei es privat, sei es Immobilien, sei es geschäftlich, sei es beruflich und haben gemerkt, fucking shit, das ist viel zu viel, was wir hier vorhaben. Ich glaube, wir würden selbst die neuen Instagram-Regularien hier mit 4 Stunden pro Livestream sprengen. Deswegen haben wir jetzt nochmal gesagt, den zweiten Part, also dieses sichere Verhandeln, beziehen wir jetzt mal oder werden wir jetzt mal beziehen auf Gehaltsverhandlungen. Weil ich denke, oder wir beide ja denken, dass es gerade zur jetzigen Zeit, also Jahresendgeschäft, Planung für das neue Jahr, man hat ja in der Regel mit seinem Chef dann ein Gespräch und wertet das bisherige Jahr mal aus. Und was gibt es nicht für eine schönere Stelle, als an der Stelle mal zu sagen, lieber Chef, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Kohle sehen. Deswegen werden wir
Absolut.
das im zweiten Part heute darauf mal direkt eingehen.
Genau.
Ansonsten Kommunikation, ja, Kommunikation, ein Thema, wo ich sagen muss, warum gibt es dieses Fach überhaupt nicht in der Schule, ja? Warum wird mir in der Schule, werden mir diese Regeln nicht beigebracht? Deswegen wollen wir darüber heute sprechen. Wir beide kennen uns ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, bestimmt fast 10 Jahre. Ich weiß noch genau, wie wir damals, du hast, bei dem Unternehmen angefangen, wo ich damals arbeitete, im Vertrieb. Und du hast dort als Werkstudent angefangen. Und ich weiß noch genau, wie wir zu zweit durch Leipzig liefen, Vertrieb ohne Auto gemacht haben, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich selber nicht sonderlich viel Ahnung von Vertrieb und wir da gehasselt haben und uns die Kunden da angelacht haben. Sehr schöne Zeit gewesen im Nachhinein. Damals eine sehr harte Zeit, aber eine sehr gute Schule, ja.
Total, ja, super cool. Ich habe auch gerade gesehen, Maxim, dein Kumpel, ist auch mit am Start. Torben ist auch dabei, ein guter Freund von mir. Genau, also einmal um aufs Thema einzugehen und alle, die mich noch nicht kennen. Ich habe, nachdem wir zusammengearbeitet haben, ja, mein eigenes Unternehmen gegründet. Auch eigentlich aus dem, ich hatte von nichts eine Ahnung so ungefähr. Ich habe mein Studium abgebrochen und keine Ausbildung und musste mir vieles selber beibringen. Und das, was mich am meisten weitergebracht hat beim selber beibringen, waren immer Themen, die mit Kommunikation zu tun hatten. Und ich habe gemerkt, dass plötzlich, das war echt, das ist mir wie die Schuppen von den Augen gefallen, dass immer, wenn ich gelernt habe, mehr über Kommunizieren gelernt habe, hat mich das weitergebracht mit meinem Unternehmen. Und genau, und deswegen ein Thema, was einen immer, immer weiter begleitet hat und auch jeden hier beschäftigt, egal in welcher Position ihr seid, ob ihr nun mit eurem Chef, Chefin verhandeln wollt, ob es nun zum Beispiel um neue Kunden geht und. Also wirklich super, super spannend. Lass uns doch einfach mal loslegen. Wir haben ja eine kleine Agenda. Und ich mag es immer ganz gerne, so die Leute in die richtige Stimmung zu bringen und mal darüber zu sprechen, wieso wir denn eigentlich, warum ist das eigentlich ein Problem? Also warum sollten wir denn alle uns mit dem Thema Kommunikation beschäftigen? Und was ich gelernt habe und auch durch viel Beobachtung ist, dass wir Menschen immer, also sehr oft aneinander vorbei kommunizieren, weil wir immer davon ausgehen, dass unser Gegenüber denselben Wissensstand hat, dieselbe emotionale Stimmung hat und sag ich mal, alles, also dass wir auf derselben Ebene sind. Und es ist immer anders. Also es ist nie so, dass wir auf derselben Ebene sind. Weil wir sind alle unterschiedliche Charaktere, wir sind in einer anderen Stimmung, wir wissen auch ganz oft nicht so viel wie jetzt zum Beispiel, der Empfänger weiß gar nicht dasselbe wie der Sender. Und im Alltag geht uns das ganz oft verloren und wir fangen einfach an, Sachen zu erzählen, zu schreiben und zu kommunizieren. Und die andere Seite empfängt das ganz anders. Und das ist so einer der grundsätzlichen Probleme, die wir sehen, dass wir aneinander vorbei kommunizieren. Und wie wir halt, und da würde ich sagen, fangen wir an. Du hattest mir ja auch noch erzählt. Ganz spannende.
Ja, nee, darüber haben wir vorhin gesprochen und da fiel mir direkt mal ein Buch ein. Ihr wisst ja, ich lese ganz wenig. Ein Buch, Friedemann Schulz von Thun. Ich glaube, der ist neben Psychologiestudium auch Pflichtlektüre. Und er hat, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Vier-Ohren-Modell, glaube ich, wird das geschimpft, rausgebracht. Und er spricht, dass jede Nachricht vier Ebenen hat. Jede Nachricht, die wir kommunizieren, hat vier Ebenen. Und die erste Ebene ist die Sachebene, die zweite Ebene ist die Appellebene, die dritte Ebene ist die Selbstoffenbarungsebene und die vierte Ebene ist die Beziehungsebene. Und es klingt jetzt erstmal hochkomplex, aber ich will es direkt mal in ein Beispiel bringen. Ja? Wenn ich im Auto sitze als Beifahrer und ich sitze verdammt ungern als Beifahrer in einem Auto und meine Frau fährt meinetwegen jetzt das Auto und ich sage zu ihr, Schatz, die Ampel ist grün. So, jetzt kann ich diesen Satz, die Ampel ist grün, die kann ich in diesen vier Ebenen ausgedrückt haben. Ja, das heißt, ich kann das ganz sachlich gemeint haben und will ihr einen Sachhinweis geben und eine Feststellung machen, die Ampel ist grün. Ja, ich kann das aber tatsächlich auch in der Selbstoffenbarungsebene gemeint haben. Das heißt, ich will damit sagen, Schatz, ich habe es eilig. Ja, das könnte eine Nachricht sein, die ich kommunizieren will. Ich könnte es aber auch auf der Beziehungsebene gemeint haben. Du brauchst meine Hilfe, Schatz. Du kannst das alleine nicht, ja, implizit. Und auf der Appellebene, gib Gas, ja. Und daran sieht man schon, also was ein Satz vier unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Und jetzt sind die Ebenen nicht nur beim Gebenden, sondern eben auch beim Empfänger. Das heißt, auch mein Gegenüber hört auf einer diesen vier Ebenen verstärkt. Das heißt, und da sieht man ja regelrecht, und das wirst du ja auch kennen aus deinem Umfeld oder vielleicht auch aus deiner eigenen Beziehung, wenn dann so ein Streit entsteht, ja? Weil zum Beispiel, ich bin ein sehr sachlicher Mensch meinetwegen und ich meinte das als sachlichen Hinweis, ja, die Ampel ist grün, ohne mir auf diesen anderen Ebenen was beizudenken. Sie hingegen hört eben enorm mit dem Beziehungsohr und hört eben, du brauchst meine Hilfestellung, ja, ich bin hilfebedürftig und das will ich doch gar nicht sein. Und dann entsteht ein regelrechter Streit daraus, ja. Und deswegen finde ich dieses Vier-Ebenen-Modell enorm spannend. Also unbedingt mal reinlesen und das sehe ich auch immer wieder im beruflichen Kontext. Deswegen, ich hasse das, wenn wir im Unternehmen diskutieren, also so Streitthemen haben und das in eine E-Mail packen. Weil da passiert genau das Gleiche, ja, da passiert genau das Gleiche. Wenn der Satz steht, der Kunde hat am 21. Januar uns bereits das und das geschickt. So, das kann wieder auf der Sachebene gemeint sein, aber der andere hört eben in dem Moment auf der Beziehungsebene irgendwas, auf der Appellebene fühlt sich angegriffen und bam, entsteht Knatsch, ja. Ja. Und sich nur mal diese Modelle bewusst zu machen und bei jeder Nachricht, die man so versendet, zu überlegen, kommuniziere ich gerade enorm auf der Sachebene? Und wenn ich auf der Sachebene was mitteilen muss, dann oder will, dann sollte ich das ganz klar rausstellen, ja, diese Sachebene auch nicht verlieren. Also nicht den Einsatz sehr sachlich schreiben und dann wieder mit einem Appell, Beziehungsebene, also enorm darauf achten. Und
ja, da habe ich noch was sehr Gutes zu. Ja. Und zwar, also lass uns bei dem Beispiel bleiben, weil wir später nämlich noch mehr über E-Mails sprechen. Sehr wichtig, über diese schriftliche Kommunikation, weil dort ganz, ganz viel schief läuft. Du hast ja gerade das Beispiel gemacht. Hier haben wir jetzt wieder die Herausforderung, dass uns fehlt die Mimik, uns fehlt die Gestik, wenn wir das lesen. Und uns fehlt die Tonalität. Das heißt, wir gehen immer erstmal davon aus, weil wir darauf trainiert sind, dass bei Ungewissheit wir immer von dem Negativeren ausgehen, dass bei, auf der Appellebene zum Beispiel ein Vorwurf kommt. Weil du zum Beispiel nicht weißt, ob du gerade lächelst, während du schreibst, ah, der Kunde hat uns das ja schon. Ne? Und da, das ist halt einfach extrem wichtig, dass wir bei solchen Dingen darauf achten. Und lass uns noch mal ganz kurz ein Gedankenbeispiel machen für alle, die jetzt dabei sind. Denk doch mal bitte darüber nach, das ist nämlich die goldene, für mich persönlich, die goldene Regel der Kommunikation. Wenn ihr jetzt irgendwie in einem alten Fotoalbum kramt und dann findet ihr ein Klassenfoto von vor 15 Jahren, sagen wir. Maurice, wen auf diesem Foto, nach wem auf diesem Foto schauen wir denn als allererstes hektisch?
Ich habe die Frage letztens jemandem gestellt, der hat geantwortet, die schönste Frau. Nee, natürlich mich selber, ne?
Ganz genau. Und das, und wenn, und das ist quasi schon der erste Punkt. Und daraus habe ich eine, das ist jetzt für uns hier heute die erste Methodik, die wir gerne mitgeben wollen, die ich entwickelt habe für mich selber und die ich schon vielen Menschen weitergegeben habe, mit denen ich zusammen gearbeitet habe und Freunden, ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel oder eine Übung, sage ich jetzt mal. Wenn ihr morgen im Homeoffice oder ob, weiß nicht, ob ihr ins Büro fahrt und E-Mails schreibt, probiert doch einfach mal aus, wenn ihr eure E-Mails liest, jedes Ich, was ihr in diesen E-Mails formuliert, egal wie komisch das klingt, dreht das zu einem Du. Das bedeutet, warum? Jede Person, der ihr eine Nachricht schreibt, ob das eine E-Mail ist, ob das bei Xing, bei LinkedIn, ob das in eurem internen Messenger ist, jeder Person, der ihr eine Nachricht schreibt, genauso wie diese Person auf dem Foto als allererstes nach sich selbst sucht, sucht diese Person in der E-Mail als allererstes nach dem eigenen Vorteil. Und wenn man das versteht und das mitnimmt und auch anwendet und daraus eine Gewohnheit macht, das anzuwenden, dann hat man schon ganz, 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 ganz viel richtig gemacht.
Und genau. Dazu nochmal einwerfen. Es gibt auch noch eine Studie einer Telefongesellschaft, die mal alle Gespräche ausgewertet haben. Und die haben auch mal geschaut, was ist denn das am häufig verwendetste Wort am Telefon? Und auch dort wurde rausgefunden, eben ich. Ja? Und ich will es mal ganz drastisch ausdrücken. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern zum Beispiel, zu anderen Menschen, die Aussage, Menschen denken nur an sich. Und das sieht man an so einem Beispiel wie, ne, wen suchst du zuerst auf so einem Klassenbild, wie suchst du zuerst auf so einem Partybild, auf einem Hochzeitsbild und so weiter. Daran sieht man halt diese enorme Ich-Bezogenheit. Und deswegen, wie du halt sagst, ne, wir müssen aus diesem Standpunkt unsere Kommunikation verändern, aus dieser Ich-Kommunikation in die Sie-Kommunikation oder Du-Kommunikation, wie du es jetzt beschrieben hast. Und das ist so elementar, nämlich wenn zwei Menschen jetzt aufeinandertreffen, die beide nur an sich selbst denken und jeder kommuniziert nur von sich selbst, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ja, dann wird daraus kein Paar, ja.
Ja, unglaublich, unglaublich. Also hast du absolut recht. Und lass uns das noch einen Schritt weiter denken. Was passiert denn jetzt, wenn du an die andere Person denkst? Wenn du rüberbringst, dass du dir wichtig ist, der Benefit oder der Vorteil oder das Wohl des anderen. Und hier kommt's, das ist wie ein Spiegel. Die Person wird sich dann genauso verhalten oder in die Richtung verhalten, wie du dich verhalten hast. Weil unser Umfeld ist einfach immer nur ein Spiegel und wir müssen davon ausgehen, dass wir den ersten Schritt machen müssen. Und wenn wir zum Beispiel auf der Straße, verliert jemand irgendwie 5 €, wir laufen hinterher, geben der Person das, haben etwas Gutes getan. Was macht unser Gehirn? Schüttet Oxytocin aus, was so ein, fühlt sich gut, fühlt sich alles gut an, gute Tat. Aber was noch passiert ist, dass die Person, der du die 5 € zurückgegeben hast, die wird als nächstes auch eine gute Tat tun. Und das kannst du genauso auf zum Beispiel deine Kommunikation. Also wenn du der Person zeigst, dass du ihr Interesse im Vordergrund steht, wird die Person sich genauso verhalten. Weil ihr etwas Gutes widerfahren ist, sie fühlt sich verstanden und das Ganze ist wie ein Spiegel und kommt zurück. Also super, super spannend, wie das so ein, wie ein Schmetterlingseffekt ist. Also dass das weiter weitergeht, wenn du dich, ne, wenn du dein Mindset in die richtige Richtung veränderst. Und zum Beispiel, das ist eine Methode, die ich halt entdeckt habe, weiterentwickelt habe und immer wieder benutze. Und ich weiß auch, dass du genauso E-Mails schreibst. Ich sehe das ja, wie du E-Mails schreibst. Und das ist einfach, du kannst ja einfach mal erzählen, was du da für Effekte siehst.
Ja, ich kann mal ein Beispiel bringen. Ich habe es nochmal rausgesucht. Das ist schon einige Jahre her. Da wollte ich ein Unternehmen akquirieren. Und ich habe mir dieses Unternehmen angeschaut. Und jetzt hätte ich diese E-Mail, ich will sie mal vorlesen, wie folgt, schreiben können. Und so schreiben ungefähr 99% der Akquise-Mails. Und wir müssen es auch gar nicht so Vertrieb ist ja letztendlich, heißt ja nur Folgendes, dass ich jemandem anderen meine Idee verkaufen will in dem ersten Schritt, ja. Ich will
Ja.
im ersten Schritt bei mir im Vertrieb dem anderen verkaufen, dass er mir mal zuhört, dass er sich mit mir verabredet und dass er mir mal 20 Minuten seiner Zeit schenkt, ja. Und das ist der erste Schritt und das kann ich ja auf so viele Lebensbereiche auch wieder transformieren, wo ich was erreichen will. Aber ich will die E-Mail mal vorlesen. Hallo Herr XY, ich schreibe Ihnen, weil ich gerne einen Termin mit Ihnen für eine Conversion-Analyse vereinbaren würde. Ich arbeite für die erfahrenste Conversion-Agentur in Deutschland und wir haben mit mehr als 1700 durchgeführten AB-Tests die größte Erfahrung. Die Analyse werde ich gemeinsam mit meinem Psychologenteam vorbereiten. Die anschließenden Ergebnisse werde ich Ihnen dann in einem Online-Meeting präsentieren. Daher schlage ich Dienstag oder Freitag kommende Woche vor. Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, aber ich, ja. Und so, achtet mal drauf, ja. Also so sind 99% der E-Mails, die ich auch bekomme, immer aus diesem Ich-Standpunkt. Und jetzt will ich euch mal die E-Mail zeigen, die zum Erfolg geführt hat, quasi. Und sie lautet: Hallo Herr XY, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Mega-Finanzierung. Riesenrespekt für Ihre Leistung, aus einem kleinen eBay-Shop den Online-Shop Nummer 1 in Europa für Lampen und Leuchten gemacht zu haben. Laut Ihrem Profil auf Xing suchen Sie Unterstützung in der Conversion-Optimierung. Daher möchte ich, also ich habe hier noch ein Ich drin, ich Ihnen einen besonderen Mehrwert bieten und Ihnen direkt in einem Online-Meeting konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Conversion Rate geben. Damit Sie ein besseres Gefühl für die Rentabilität bekommen, werden diese Handlungsempfehlungen unterstützt mit Beispielen aus 1700 durchgeführten AB-Tests. Dadurch werden Sie direkt von den Erfahrungen des erfahrensten Conversion-Teams Deutschland profitieren. Passt Ihnen in der nächsten Woche besser der Dienstag oder der Freitag? Ja, und das zeigt so viel, ne, wie du es verändern kannst aus einer E-Mail. Und du hast es häufig auch in Hotels. Achtet mal drauf, wenn ihr in Hotels geht und dann ist so ein Willkommensschreiben dort. Und in diesem Willkommensschreiben habe ich schon gesehen, Nachrichten, da steht nur ich oder wir. Also wir haben 18 Sauen, wir haben das, wir sind die Geilsten, wir. Und all das kann man umformulieren. Und wenn du mal in ein richtig geiles Hotel gehst, ja, was 500 € die Nacht kommt, dann wirst du das nicht finden. Diese Leute verstehen das. Und diese E-Mail zum Beispiel, aus der ist eine Geschäftsbeziehung entstanden, ja, die, ich glaube, eine gute halbe Million Umsatz gebracht hat, ja, die dem Kunden enorm weitergeholfen hat in seinem Wachstum. Ja, der Kunde ist noch stärker gewachsen. Und all das wäre nicht passiert, wenn ich die erste E-Mail rausgeschickt hätte. Ja,
Ja,
und das
es ist der
kann man ja wunderbar auch messen, ne? Ich glaube, das machst du auch viel, in der E-Mail-Optimierung, eben A gegen B laufen zu lassen. Und da siehst du sowas enorm in Zahlen auch.
absolut, absolut. Also großer Fan. Ich war auch echt beeindruckt, als ich das gelesen habe, weil es ist auch schwierig, weil wir es halt nicht gelernt haben. Wir haben es weder aus dem Elternhaus, weder aus der Schule, weder in der Ausbildung in der Uni gelernt. Um da noch einmal drauf einzugehen, um dann den Schwenker zu den Gehaltsverhandlungen und Verhandlungen mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bekommen. Warum ist das eigentlich so schwierig? Also, warum ist das so schwierig, richtig? Also, du musst ja reflektiert, du nimmst dir Zeit für so eine E-Mail, du recherchierst, du kümmerst dich darum. Warum ist das eigentlich so schwierig? Und warum ist das besonders schwierig, wenn wir schreiben? Und damit habe ich mich auch beschäftigt und herausgefunden, dass, und das motiviert jetzt hoffentlich jede Person, die hier zuhört, weil das alles ganz normal ist, dass es einem erstmal unnatürlich rüberkommt, so zu schreiben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir viel länger evolutionär sprechen, als wir schreiben. Und das merkt ihr, indem ihr manchmal eine Nachricht oder eine E-Mail, die ihr irgendwie vor einer Woche oder einem Monat oder vielleicht auch gestern verschickt habt, und dann lest ihr euch die durch und denkt euch, Alter, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also, wer hat das denn geschrieben? Und das ist ganz oft so, dass wir einfach nicht mit unserer vollen Aufmerksamkeit dabei sind zu schreiben. Und wenn wir schreiben, sich das alles in unserem Kopf gut anhört und logisch, aber wir gar nicht so sprechen. Und wenn die Person das liest, das total kompliziert ist, das zu lesen. Deswegen, nächster Punkt und nächste Übung für eure E-Mails. Wenn ihr eine E-Mail formuliert, ja, dann liest euch die laut vor, weil es reicht nicht, die leise, also quasi innerlich vorzulesen, weil das kein echtes Lesen ist. Ihr müsst sprechen. Und wenn ihr dann sprecht, dann merkt ihr, klingt das jetzt eigentlich logisch? Versteht das jetzt mein Gegenüber? Oder ist das irgendwie ein komischer Satzbau? Und da werdet ihr euch ganz oft dabei erwischen, dass das, ja, vielleicht mal, wenn man eben, genau, wenn man halt eben nicht so aufmerksam gerade war und irgendwas einfach runtergetippt hat, dass das irgendwie komisch klang. Und ich finde da ein ganz, ganz schöner Leitsatz von Albert Einstein: Wenn du es nicht einem Sechsjährigen erklären kannst, verstehst du es selber nicht. Und da geht es nämlich darum, dass du einfach, dass du lernst, einfach zu kommunizieren, weil es immer dein Gegenüber, ja, weil es einfach einfach, also es wird bequemer, dich zu verstehen, weil wir wollen ja alle, was ja, du hast mir das auch, dass mir da auch von einem Zitat erzählt, dass ja der größte Trieb der Natur ist, dass wir gehört werden möchten, dass wir bedeutend sein möchten.
Genau, das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, ja, das ist einer der bedeutsamsten amerikanischen Psychologen, der hat mal gesagt, der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein. Und in dieser E-Mail, die zweite E-Mail, die ich vorgelesen habe, wo ich die Nachricht beginne mit erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Mega-Finanzierung, Riesenrespekt für Ihre Leistung aus einem kleinen E-Mail-Shop, den Nummer 1 Online-Shop, bla 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 gemacht zu haben, da gebe ich ihm das. Ich gebe ihm Bedeutung und ich kann mich empathisch in seine Situation versetzen. Das ist ernst gemeinter Respekt, den ich da rüberbringe. Und da ich aber auch weiß, dass er nach Bedeutung strebt, weil das ist nun mal der stärkste Trieb in der menschlichen Natur, kann er sich gar nicht dagegen wehren, so gefühlt. Ja,
ja. Und ganz, ganz interessant, auch sehr, sehr wichtig für alle, die zuhören, einfach wieder fürs Mindset. Wir lesen die E-Mails nicht zu Ende. Also ich bekomme auch hunderte Nachrichten, meistens über LinkedIn, weil nicht so viele Menschen meine E-Mail-Adresse haben. Aber warum, es gibt keinen Grund, wenn ich nicht im ersten Satz etwas höre, was mir Bedeutung gibt, wie du gerade gesagt hast, was mich interessiert, wo ich das Gefühl habe, dass etwas, wo ich einen Benefit draus ziehen kann, was mir was bringt, ich lese das nicht zu Ende. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr auch vor allem an Menschen schreibt und an Menschen herantretet, die keine Beziehung zu euch haben, ob professionell oder eben privat, müsst ihr davon ausgehen, dass diese Menschen eure Nachrichten nicht zu Ende lesen. Und genau deshalb kommt sowas, was Maurice auch geschrieben hat, am Anfang. Maurice hätte das auch ganz, der hätte es auch einfach ganz am Schluss schreiben können. Aber es ist viel, viel effektiver am Anfang, weil solche beschäftigten Menschen lesen gar keine ganzen Nachrichten, wenn sie nicht im ersten Satz das Gefühl haben, dass das interessant ist für sie. Also das dazu nochmal zu dem Punkt, um das mal einmal abzuschließen. Und ja, von mir aus können wir gerne zum Thema Verhandlungsführung zwischen Gehalt
und... Ja, du hast ja gerade was ins Phrasenschwein geworfen. Also ein Satz zu dieser ich-bezogenen Kommunikation versus in eine Du-Kommunikation zu wechseln, der mich immer prägt, ist das Zitat von Henry Ford. Ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben. Er sagte, wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es in der Fähigkeit, sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen und die Dinge ebenso von seiner Warte aus zu betrachten wie von unserer eigenen. Und diesen Satz muss man mal wirken lassen. Und es heißt nichts anderes in unserer Kommunikation, dass wir unseren Standpunkt skippen müssen. Wir drehen ihn einmal rum und versetzen uns in die Lage des anderen. Und dann fangen wir an, unsere Mails, unsere Nachrichten. Also es klingt jetzt immer sehr vertrieblich, weil ich mein Vertriebsbeispiel hier mal rausgesucht habe, weil es mir eben so eine tolle Geschäftsbeziehung mal gebracht hat. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich am Tag bekomme, wo Leute ein Anliegen an mich haben. Ja? Maurice, ich habe folgendes Problem. Ich habe das und das. Ich, meine Situation ist die. Ich. Und dann kriege ich so einen Text. Ja, und dann, was ist die Antwort? Ja, so sehen 99% der Nachrichten aus, ja, die ich mit Anliegen bekomme. Und auch hier, wenn du was von einem anderen willst, dreh die Perspektive, ja. Auch ich habe den Wunsch, bedeutend zu sein, ja. Ne, also ich bin so leicht zu
Total.
haben, ja. Ich bin so
Ja.
leicht zu haben. Gib mir ein bisschen Bedeutung und ich sage dir alles, ja. Ich verbringe deine Zeit mit dir, ja. Also
100%.
ja, und das ist nochmal so ein Punkt, ja. Und
Ja.
du wolltest schon wieder in den nächsten Punkt skippen, ja. Was
Sehr
ist
gerne. Ich
eine.
bin schon richtig heiß darauf,
Ja,
weißt du, deswegen.
dann schieß doch mal
Und
los, ich
wir
merk's.
sind mittlerweile 200 Menschen, was super, super cool ist. Sehe auch wieder einige bekannte Gesichter, also echt richtig cool. Und genau, also ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Also das ist halt das Ding, und was auch wichtig ist, wenn Maurice so etwas sagt, dass 99%, wer jetzt irgendwie sich so, wer jetzt so denkt, ah krass, ich fühle mich gerade ein bisschen erwischt, so schreibe ich auch. Alles gut, das ist ganz normal. Genau deshalb sitzen wir hier, verbringen unseren Sonntagabend alle zusammen, um das halt in Zukunft besser zu machen, weil im Grunde sind wir alle, wir wollen ja alle uns miteinander verbinden. Also in der menschlichen, also in unserer Natur ist es ja, miteinander zu sprechen, interagieren. Und genau, Maurice will das ja auch. Und deshalb, genau, sitzen wir hier, um das in Zukunft besser hinzubekommen. So, Maurice, hörst du mich? Siehst du mich? Ich war gerade, glaube ich, kurz weg oder so.
Ich sehe dich, ja. Also ich glaube, der nächste
Ah
Punkt,
ja.
den wir heute ja tiefer angehen wollten, ist ja der Punkt Gehaltsverhandlungen. Und
Ja,
auch
ja.
da kann man ja schon mal grundsätzlich jetzt damit einsteigen. Und Gehaltsverhandlungen führen wir ja an unterschiedlichster Stelle. Ne? Es kann sein, dass ich mich bewerbe, irgendwo neu anfange und dann kommt die Frage, naja, was stellen Sie sich denn vor? Ne? Oder es kann sein, jetzt zum Jahresendgeschäft, dass man mit seinem Chef, mit seinem Vorgesetzten ein Gespräch führt, wo man mal das Jahrrevue passieren lässt. Also es taucht ja an so vielen Momenten auf. Oder Gehaltsverhandlungen, die kommen auch gar nicht, ja, im Laufenden. Und ich glaube, der größte Hack ist schon mal, nach mehr Gehalt zu fragen.
Ja,
Ja.
lass uns eine Sache dazu, weil es kann sein, dass ich die gleich vergesse, weil mir das gerade erst einfällt und nicht vorbereitet ist. Ganz, ganz wichtig, und vor allem jetzt hier in diesem Jahr, in diesem verrückten Jahr 2020, ob jemand hier mit gerade dabei ist, den Corona getroffen hat mit der Pandemie, oder jeder von euch kennt sicherlich irgendjemanden, den es getroffen hat. Ich habe x-mal gehört, ja, Corona, jetzt den Job wechseln, total gefährlich, jetzt nach mehr Gehalt fragen, total gefährlich, das geht gar nicht. Corona, 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 ich habe Glück, dass ich noch einen Job habe. Und bitte jetzt nicht denken, ja, das ist so einfach aus deiner Position zu sehen, weil du irgendwie nicht von jedem, ne, irgendwie nicht von dem letzten Groschen abhängig bist oder so. Aber ich kann euch nur sagen und ans Herz legen, und wie gesagt, Maurice und ich helfen da gerne mit, und sprechen da später nochmal drüber. Wenn ihr also das ist nur eine Ausrede. Das ist eine Ausrede, die man sich selbst erzählt, oder die andere Menschen, die zu viel Angst haben, seine Ziele zu verfolgen und seine Wünsche und glücklich zu sein, ja, die Ausrede nutzen. Also bitte, egal ob Corona ist oder irgendwas ist immer, warum man nicht nach einem höheren Gehalt fragen sollte. Oder nach einem neuen Job ausschauen sollte, der einen glücklich macht. Und, und. Also, das einmal dazu. Genau, Thema Gehaltsverhandlungen. Ich fand es schon super witzig, dass du gerade gesagt hast. Erster Schritt ist, überhaupt mal danach zu fragen, ja, warum verhandeln wir denn so wenig? Und da kommen wir nämlich zu dem Thema, habe ich mich auch gefragt. Also ich hab ja schon einige, also hunderte in Bewerbungsgespräche gemacht und auch viele Menschen eingestellt. Hast du ja auch. auch einige Gehaltsverhandlungen geführt. Und warum wir so wenig verhandeln, ist wieder das Grundsatz, das liegt wieder leider immer wieder darauf zurückzuführen, was uns beigebracht wurde als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene, nämlich, dass man Konflikte verhindert. Konflikte sind etwas Negatives. Und ja, und das ist, glaube ich, ein Mythos, mit dem wir hier aufräumen müssen. Für jede Person, besonders Menschen, denen es eben schwerfällt, ja, denen es schwerfällt, nach etwas zu fragen oder etwas zu fordern, weil, ich weiß gar nicht, ob du mir das beigebracht hast, ich glaube schon, ihr bekommt nie, ich wiederhole, ihr bekommt nie das, was ihr verdient, sondern das, was ihr euch verhandelt. Weil niemand außer ihr selbst kümmert sich um euch und das, was ihr verdient habt, ja. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich designe dir die Website hier für 10 Euro, sage ich danke. Weißt du? Aber also warum soll ich dir jetzt 100 Euro die Stunde zahlen, wenn du mir 10 anbietest? Weißt du? Also ihr seid für euch selbst verantwortlich. Und da ist wieder das Thema, ich sehe das immer wieder in deinen Stories und in so vielen tollen Büchern, Verantwortung übernehmen. Und das einmal zu dem Thema, warum wir so wenig verhandeln, weil wir eben Angst haben vor Konflikten, weil wir glauben, in Verhandlungen zu gehen, könnte irgendwas kaputt machen. Aber
Ja, da ein Einwurf, also Angst vor Konflikten, ich würde es nochmal anders ausdrücken, Angst vor Ablehnung. Und der Angst vor Ablehnung, der ist auch wieder aus der Evolution bedingt zu erklären, weil, wenn man mal 10.000 Jahre zurückgeht, ja, wo wir alle noch mit der Höhle in unserer Gruppe durch den Wald liefen, da bedeutete halt Ablehnung aus der Gruppe immer den gefühlt sicheren Tod, weil du warst alleine nicht lebensfähig. Und hätte deine Gruppe dich ausgeschlossen, hätte das den sicheren Tod bedeutet. Und das hat sich ja zum Glück noch in der Zwischenzeit ein bisschen verändert, ja. Wir können ja mit der Ablehnung unseres Arbeitgebers immer noch relativ ganz gut überleben. Aber das ist erstmal der Hintergrund. Und wir handeln alle, und das ist wieder Daniel Kahnemann, wir handeln alle zu etwa 95% eben intuitiv, unterbewusst nach dem limbischen System. Und dieses limbische System ist dasselbe System im Grunde, dieses unterbewusste System, was eben schon seit Zehntausenden von Jahren existiert. Und da ist dieser Reflex enorm stark verankert. Und deswegen wollen wir keine Ablehnung und tun alle immer das, um so wenig Ablehnung wie möglich im Leben zu erhalten. Und ich bin im Vertrieb, ich erhalte nur Ablehnung. Jeden Tag höre ich 50 Mal Nein und einmal Ja. Ja,
Ja.
und das ist auch ein Mindset-Wechsel.
Ja, total. Da nochmal das Beispiel zu. Das finde ich sehr schön. Auch da wieder für alle, weil wir alle mit Ablehnung hadern, wie du es gerade auch richtig erklärt hast, warum. Wir müssen verstehen, dass nicht wir abgelehnt werden, sondern einfach nur unser Anliegen. So. Also es ist ja nichts Persönliches, weil du hast, wenn deine Frau mit dir shoppen gehen will, dann machst du ja auch nicht Schluss. Dann sagst du einfach nur, nee, Schatz, heute nicht. Das heißt, du lehnst nicht sie ab, sondern du lehnst das Shoppen gehen ab. So, was ich auch oft ablehne oder immer. Aber ne, das ist halt so ganz, ganz wichtig. Und wenn zum Beispiel nach einer Gehaltsverhandlung fragt, ja, oder zum Beispiel, wenn ihr ein Haus kaufen möchtet und und einen niedrigeren Preis, ja, die möchten jetzt irgendwie 300.000, aber ihr bietet 250.000, dann lehnen die Leute den niedrigeren Preis ab. Ja, ihr könnt immer noch die 300.000 zahlen, zumindest im Normalfall, ja. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist halt nämlich das Ding, der Status quo ist quasi der Worst Case. Also jetzt gerade, weniger werden die euch nicht anbieten. So, ihr habt euer jetziges Gehalt schon verhandelt, so. Und jetzt geht es eben darum, weiterzumachen. Und jetzt geht es eben darum, und das erzähle ich jetzt aus der Arbeitgebersicht. Und vielleicht wird es einige Arbeitgeber geben, die das jetzt blöd finden, dass ich das erzähle, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass jeder Mensch ein faires Gehalt haben sollte und jeder Mensch eben mit einem Gehalt leben sollte, der das ja fair ist und auch einen glücklich und zufrieden macht. Und das ist nämlich jetzt ganz wichtig für alle wieder, was Maurice vorhin gesagt hat, die andere Seite versetzt euch in die Arbeitgeberseite. Ich als Arbeitgeber werde niemals den Fehler machen, euch zu viel zu bezahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie, sagen wir mal, wir sitzen in der Gehaltsverhandlung und ihr wünscht euch 1.000 Euro mehr fürs nächste Jahr, dann entweder, ich habe die Zahl schon im Kopf, ja, ich weiß schon ganz genau, was wir mehr zahlen können, entweder nichts, wir können 100 Euro mehr zahlen, wir können 1.000 Euro mehr zahlen, Vielleicht kann ich aber auch 2000 Euro mehr zahlen. Wer weiß. Ist in meinem Kopf. Ich werde aber niemals, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, 1000 Euro oder ich gehe, und wenn ich aber nur 200 Euro mehr zahlen kann, dann geht ihr halt. So, aber ich werde niemals als Arbeitgeber, weil ich halt das Unternehmen repräsentiere und das Unternehmen ist ein rationales Organ, werde aus Versehen euch zu viel zahlen. Und warum ich das so ausführlich sage, ist, weil ihr nie den Fehler machen könnt, dem Unternehmen zu viel Geld abzuzwicken. So, das heißt, nochmal ganz wichtig, fordert immer lieber mehr als zu wenig, weil das Unternehmen wird euch nie zu viel zahlen. Das Unternehmen wird nicht sagen, ach Mist, wir müssen jetzt die Türen schließen und den Laden dicht machen, weil wir haben aus Versehen 50% unserer Belegschaft zu viel gezahlt. So, das bedeutet, das bedeutet halt, ne, achtet darauf, dass ihr den Gedanken immer, der wird wieder aufkommen, ah, kann ich so viel fordern? Ja, ist das nicht vielleicht zu viel? Auch wenn es zu viel ist, dann sage ich euch das schon. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ja, Mo, ich möchte aber bitte 100.000 Euro verdienen, dann sage ich halt, kann ich nicht, so, ne? Oder möchte ich nicht zahlen. Und dann ist ja auch okay. Und dann findet man, also dann trifft man sich oder eben nicht. Aber fordern könnt ihr das erstmal. Wie man das begründet, da kommen wir später drauf. Aber erstmal das dazu, was ganz, ganz wichtig ist.
Na, ich sehe es einen Punkt ein bisschen anders. Also das, was du jetzt gesagt hast, dass das der ein oder andere Arbeitgeber vielleicht nicht so gerne hört, dass man Menschen jetzt dazu motiviert, nach mehr Gehalt zu fragen. Das ist ja immer nur dann der Fall, wenn sie für die gleiche Leistung mehr bezahlen müssen. Rein theoretisch, wenn ich jetzt bei dir anfangen wollen würde und ich sage zu dir, Mo, ich möchte 500.000 Euro im Jahr verdienen, ich kann dir aber demonstrieren, ich kann dir weismachen, ich kann dir das belegen, dass ich dir Werte schaffe von 10 Millionen Euro, dann würdest du mir auch 1 Million geben, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist und wie deine Margensituation ist und so weiter. Aber da auch wieder, versetze sich in die Lage des anderen, verstehe sein Business, verstehe seine Gedanken und baue so deine Gehaltsverhandlungen auf. Ja, wenn es zum Beispiel, was ich häufig habe, wenn ich so einen potenziellen Mitarbeiter frage, naja, was willst denn du verdienen? Und dann kommt so, weißt du, ich habe gerade geheiratet, Wir haben 3 Kinder, ein Haus habe ich auch gerade gebaut, fetter Kredit, du weißt schon, ja. Und ich denke mir, was zur Hölle redest du da? Die ganze Scheiße interessiert mich nicht, weil er spricht wieder nur von seinen Problemen, das sind doch nicht meine Probleme. Er muss doch den Standpunkt wechseln, ja. Ich zahle ihm doch all das, was er will, wenn er mir demonstriert, was sein Mehrwert ist. Aber er spricht in dem Fall nur über seine Probleme in seinem Leben, ja. Und das ist doch der entscheidende Punkt, sich wieder in den Standpunkt, also Henry Ford, ja, in den Standpunkt des anderen zu versetzen. Und dann ist aus meiner Sicht, ist jedes Gehalt möglich. Jetzt muss ich halt überlegen, bringt denn meine Arbeit auch so viel Mehrwert? Oder kann ich denn demonstrieren, dass 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 oder 10 Millionen bringe ich das denn auch, ja? Und kenne ich denn den Faktor meines Unternehmens, wenn die keine Marge haben und ich bringe einen Mehrwert von 20.000 Umsatz, da stecken aber Kosten von 18.000 Euro drin, dann kann ich nicht 10.000 Euro mehr Gehalt verlangen. Ja? Und das ist ja das, was ich dir als Unternehmer eben entsprechend auch in so einer Verhandlung weismachen muss.
Absolut, 100%. Da bringst du auch schon genau den Punkt, wie man denn richtig nach dem Gehalt fragt oder wie man das so ein Gehalt richtig begründet, das richtige Wort ist nämlich begründet, weil wenn jetzt zum Beispiel, ihr sprecht mit eurem Teamlead, ja, vielleicht spricht ihr gar nicht direkt mit dem Geschäftsführer oder, es gibt ja ganz oft immer noch mehrere Instanzen, die dann zum Beispiel oder eine weitere Instanz, die das dann absegnen muss, ja, und wenn ihr müsst es eurem Teamlead so einfach wie möglich machen, weil die Person setzt sich dann für euch ein, ja, und wenn Maurice nämlich sagt, Mo, ja, 500.000, aber dafür bringe ich 10 Millionen mit. Dann gehe ich zu, keine Ahnung, unserem Board of Directors oder ne, also was auch immer und sage denen, ja, hier kostet zwar 500.000, aber 10 Millionen mehr. So, ne? und das ist schon ein ganz anderes also ganz andere Argumentation und viel effektiver und auch viel greifbarer für mich, diese Ausgabe rational, weil das Unternehmen immer rational ist, in dem Sinne, zu erklären. Und also ich meine, wir kennen die Klassiker, wie du hast gerade schon ein bisschen genannt, mit dem Hausbau und Co. Oder ja, das hätte ich mindestens gerne. Also, weißt du, ich hätte auch gerne eine Yacht. Aber also das hat mit den Erklärungen. Oder ja, ich brauche das Gehalt, weil ich mache das ja schon 10 Jahre. So, ich meine, oder ich muss mindestens das verdienen, weil eben, wie du gerade gesagt hast, ich baue jetzt ein Eigenheim. Aber wie willst du das Eigenheim zum Beispiel auf deinen Financials oder in deiner Excel-Tabelle, wie willst du das rechtfertigen, also als Unternehmen? Ja, dem musst du jetzt mehr zahlen, weil der hat jetzt privat höhere Ausgaben. Und das ist halt einfach sehr wichtig, dass ihr da euch auch Gedanken drüber macht, wie ihr, weil es gibt immer einen Weg, wie Moritz gerade gesagt hat, wenn ihr mehr Mehrwert bieten könnt. Das muss nicht nur finanziell sein, ganz kurz. Das muss nicht nur der Umsatz sein. Auch da hat Maurice natürlich wieder ein bisschen.
Ist hier gerade auch, ne, der Punkt, ne? Ja,
Ja.
sehe ich ähnlich, aber Maurice, du im Vertrieb hast gut reden, ne? Du sprichst über Zahlen, über Cash, über Umsatz, über Gewinn, über Marge, über, ne?
Ja, lass uns über andere Sachen sprechen. Also ganz klar.
Nur
Also.
du wirst immer aufzeigen müssen. Du wirst in jeder, wenn ich die Sekretärin in einem Unternehmen bin, auch dann muss ich den Mehrwert rausstellen, den ich den anderen bringe durch meine Leistung, ja? Und auch in der Position ist es ja so, ich habe mich so gut eingearbeitet, ja, bin da zu wenig drin jetzt in dem Job, ja. Aber das klar zu machen, was für einen Wert bringe ich diesem Unternehmen und dann auch immer wieder Sunk Cost, ne? Also das Unternehmen, du jetzt als Unternehmer, du kennst das, du stellst jemand ein, das dauert erst mal 3, 4 Monate, bis der sich eingearbeitet hat, bis der wirklich on pace ist, bis der bei 100% seiner Leistungsfähigkeit ist. Und dann hast du ja auch nochmal das Problem, wenn der innerlich gekündigt hat irgendwie wann, dir das aber noch nicht verraten hat, dann läuft der auch nur noch auf 50%. Das heißt, die letzten 6 Monate seiner Betriebszugehörigkeit performt er auch deutlich schlechter, ja.
Es ist so wichtig, ja, also es ist so wichtig und es ist auch super gut, dass dieses Kommentar gerade kommt. Sorry, ich habe das gerade erst gelesen. Ich kann gerne ein Beispiel machen. Also zum Beispiel, wenn jemand im Backoffice arbeitet, dann geht die Person zu der, ne, beim Jahresgespräch oder wie auch immer, man muss nämlich nicht immer zum Jahresgespräch abwarten übrigens. Das ist auch noch ein Trick, oder ein Trick ist immer so ein bisschen negativ, aber das ist natürlich die Strategie von dem Unternehmen, weil die sich immer denken, ah, müssen wir nur einmal im Jahr mit allen verhandeln, anstatt dass man immer zu dem Zeitpunkt, ja, weil Fragen kostet da auch wieder nichts, zu dem Zeitpunkt, wo ihr wisst, okay, jetzt kann ich das begründen, zu dem Zeitpunkt fragt ihr nach dem Gespräch und kommuniziert, weil so zeigt ihr der anderen Person auch, aha, das Gehalt ist einfach zu wenig aktuell für die Leistung, die ich bringe. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, nicht erstmal nach, also die Leute müssen, also ist ganz wichtig, dass ihr mitnimmt, was Aktion und Reaktion darauf ist. Das heißt, die Aktion ist nicht erstmal, dass ihr mehr Geld bekommt und danach ist die Reaktion, dass ihr besser arbeitet oder mehr arbeitet, sondern einem Unternehmen zeigt man erstmal, dass man 110% gibt und danach, damit begründest du das, mit deiner Leistung begründest du. Und das funktioniert in jedem einzelnen Bereich. Das kannst du sogar machen, wenn du Facility Manager bist, ganz fancy ausgedrückt, und zum Beispiel die Reinigung des Büros in der Hälfte der Zeit schaffst oder die Reinigung des Büros mit, keine Ahnung, 20% weniger Kosten für deinen Auftraggeber schaffst. Oder im Backoffice sagst du einfach, ja, ich hab diesen Prozess vom Onboarding eines neuen Mitarbeiters um 20% schlanker gemacht. So, das spart unserem Unternehmen so und so viel. So erklärt ihr in jedem einzelnen Bereich, wenn ihr einfach zeigt, dass ihr über dem Durchschnitt, über dem, was der Arbeitgeber oder die Personen oder Personen, die Arbeitgeberseite repräsentieren, denen zeigt ihr das. Also es gibt da wirklich X Millionen und wer da nochmal eine Frage hat an einen bestimmten Job, kann mir auch gerne nochmal schreiben. Ich überlege mir, ne, was man da genau machen kann. Aber so, es gibt in jedem einzelnen Bereich die Möglichkeit, das durchzuführen. Und da, ja, das einmal so dazu. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, was auch ich für mich persönlich umgesetzt habe und extrem gut funktioniert habe. Ich habe 2019 zum Beispiel im Alter von 26 mit der Führungsetage von einem der größten Food-Konzerne der Welt verhandelt und auch diese Verhandlung erfolgreich abgeschlossen. Eine Profitmarge die kann man sich kaum vorstellen. So, warum habe ich das geschafft? Nicht, also eine Technik, die wir dort entwickelt haben und die ich danach immer wieder benutzt habe, ist Shadow Negotiation, also dass der, vorhin habe ich ein witziges Wort dafür benutzt, aber quasi das Schatten Verhandlungsführung habt. Und das, was das bedeutet, hat für mich extrem gut funktioniert, ist, wenn ihr am Tisch sitzt, ja, und das kann zum Beispiel bei einer Gehaltsverhandlung eine gute Freundin, ein guter Freund sein, das kann auch Lebensgefährte und Lebensgefährtin sein, kann ein Ex-Kollege, Ex-Kollegin sein, Mentor und. Diese Person begleitet euch bei so einer wichtigen, in so einer wichtigen Situation, weil sobald ihr am Tisch sitzt, seid ihr emotional involviert. Und wenn ihr emotional involviert seid, wird es ganz, ganz schwierig für euch, rational und geduldig zu bleiben. Vor allem geduldig. Warum? Warum wird es schwierig für euch, geduldig zu bleiben? Wenn Verhandlungen und Verhandlungsführung und Gehaltsverhandlungen nicht zu einem täglich Brot gehört, wovon wir jetzt erstmal ausgehen bei den meisten, ist es sehr schwierig, sehr erfahren und eine gewisse Ruhe daran zu entwickeln und vor allem mit der Seite gegenüber, sage ich jetzt mal, auf einem Level zu bleiben. Warum? Die Arbeitgeberseite hat immer, das liegt in der Natur der Sache, die hat einfach viel mehr Erfahrung in dem Bereich, weil die Person, ich weiß nicht, in einem Konzern oder einem Mittelständler mit 500.000 Mitarbeitern, macht die Person das ja wahrscheinlich jede Woche. So, oder 100 Mal und öfter. Und für die ist das dann, ist das dann einfach täglich Brot. So, und deswegen ist es so wichtig, für euch nicht, dass nicht täglich Brot ist, dass ihr eine Person habt, die dahinter steht und die euch unterstützt. Und was bedeutet das mit unterstützen? Wenn ihr zum Beispiel ein Angebot bekommt, dann entscheidet nicht ihr selbst, was ihr macht und ob ihr das Angebot annimmt und ob das Angebot passt oder nicht, sondern ihr gibt es diese Entscheidung ab. Ja, ihr müsst dieser Person vertrauen. Es ist extrem wichtig, dass es nicht eine x-beliebige Person ist. Im besten Fall natürlich jemand, der damit Erfahrung hat. Jemand zum Beispiel, zu dem ihr darauf aufblickt. Und ihr gebt diese Entscheidung ab. Ich saß da am Tisch, ja, mit so super krassen Leuten, die Budgets im Milliardenbereich, also kein Spaß, verwalten, die doppelt so alt waren wie ich und wahrscheinlich auch von den Jahren her doppelt so erfahren. Und ich habe die Entscheidung nicht selber getroffen, sondern ich habe es abgegeben. Ich war quasi das ausführende Organ. Ja, das weiß das der Gegenüber natürlich nicht. Aber damit ich es schaffe, geduldig zu bleiben und rational darauf zu blicken, deshalb habe ich dieses abgegeben. Und das funktioniert unfassbar gut. Und ich kann das wieder mitschreiben. Das ist der nächste Punkt heute auf der Agenda. Nehmt das mit, probiert das aus. Ob das, wie gesagt, es kann auch wieder im Privatbereich sein, wenn ihr ein Auto kauft, wenn ihr ein Auto least, wenn ihr ein Haus kauft und. Nehmt das mit und ihr werdet spüren, wie ihr viel zu emotional involviert seid, um rational auf etwas zu sehen. Warum? Weil wir haben etwas, das nennt sich Wunschdenken. Und Wunschdenken schaltet unser langsames Denken von Daniel Kahneman quasi aus. Und wir denken nicht mehr rational, sondern wir wollen etwas einfach nur noch, wir wollen es einfach noch abschließen. Wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen es jetzt kaufen. So, und da ist nämlich ganz wichtig, dass eine Person, die nicht emotional involviert ist, die finale Entscheidung trifft und gegebenenfalls auch eben die finale Strategie mitentwickelt. Das einmal zum nächsten Punkt, was jetzt zum Beispiel die Gehaltsverhandlung, die jetzt, ich habe es einmal in den Kommentaren gesehen, morgen kommt eine Gehaltsverhandlung. Überleg dir, wen du da mitnehmen kannst. Sage niemals etwas in dem Gespräch zu. Lasst euch alles schriftlich geben. Und nutzt es, mit einem Partner oder Partnerin darüber zu sprechen.
Okay, und das stellst du dir wie vor? Also wenn ich in der Gehaltsverhandlung jetzt bin, ja, dann kriege ich jetzt zum Beispiel ein Angebot und ich sage, gut, erstmal danke für das Angebot, ich muss das nochmal mit meiner Frau durchgehen, oder was?
Nein, auf keinen Fall. Also, ja. Auf keinen Fall mit deiner Frau, du Schwäche. So war das natürlich nicht gemeint.
Die ist die Finanzchefin.
Das ist sehr gut, weil ich sehe hier gerade auch einen Punkt, den Kommentar mit der Frage, was ich gerade überhaupt nicht bedacht habe, ist, dass viele Menschen sowas ja in dem Gespräch annehmen oder ablehnen. Auch wieder etwas, was Unternehmen entwickelt haben, dass man sich schnell entscheiden muss. Ja, warum? Weil wenn man sich schnell entscheiden muss, macht man meistens die schlechtere Entscheidung. So, Was ich meine ist, dass ihr immer, wie gesagt, deswegen ist es so wichtig, dass man ein Angebot schriftlich vorliegen hat, dass ihr dieses Angebot, das einfach ganz klar ist in dem Termin, ja, in dem Jahresgespräch oder Co., dass ihr in dem Termin keine Aussage trefft, ja, dass ihr nichts Wertendes sagt, sondern dass ihr sagt, hey, vielen Dank, ich weiß das absolut zu schätzen, also natürlich auch wieder da sagen, hey, bedanken, Wertschätzung. Wertschätzung ist natürlich was ganz anderes als wertend, also das heißt, wertend wäre, wenn ihr sagt, finde ich schlecht oder finde ich gut oder nehme ich an oder lehne ich ab, all das verhindern und die Entscheidung abgeben. Damit ist gemeint, dass ihr mit einer rationalen, also mit einer Person, die nicht involviert ist, die muss komplett, es darf nicht ein aktueller Kollege oder Kollegin sein, die komplett nichts mit der Situation zu tun hat, mit der teilt ihr was, wie es abgelaufen ist. Ihr fordert mindestens eine Nacht, also ihr fordert eine Nacht darüber nachzudenken oder es halt mitzunehmen, in Ruhe nochmal durchzulesen. Und im besten Fall schafft ihr es sogar aufzuzeigen, warum das auch für die Arbeitgeberseite gut ist, wenn ihr nochmal eine Nacht darüber schlafen könnt. Und dann, wenn ihr zu Hause seid, also ihr sagt, ihr nennt nicht, dass ihr das mit jemand anderem besprecht, sondern ihr wollt selber für euch nochmal alles in Ruhe durchgehen. Und die Entscheidung abgeben bedeutet, dass ihr eine Person, die nicht emotional involviert ist, weil diese Person besser rational denken kann, darauf vertraut, dass diese Person euer Interesse natürlich im Kopf hat und dass diese Person dann für euch sagt, ja, nimm das an, nimm das nicht an, nimm das an, wenn das für dich okay ist. Wenn das dein Minimum ist, kannst du es annehmen. Wenn das nicht dein Minimum ist, nimm es lieber nicht an oder verhandel nochmal nach oder. Also so, das ist mit Entscheidung abgeben gemeint. Und so ist das abgelaufen. Okay. Und ganz wichtig, also nicht einfach sagen, ich gehe mal kurz raus, ja, oder ich telefoniere mal kurz 5 Minuten. Ihr seid viel zu involviert in dem Gespräch, wenn ihr das kurz zwischen Tür und Angel machen wollt.
Kannst du so machen wie bei Höhle der Löwen. Und da sagen die doch auch immer, ja, ich muss mal kurz mit meinem Mann telefonieren und dann treffen die Entscheidung.
Ja, absolut. Aber genau, das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt einmal dazu. Und dazu habe ich auch dann noch also eine gute Geschichte zu dem nächsten, zu der nächsten Strategie und dem was wir euch heute mitgeben möchten. Also meiner Meinung nach ist es einfach ein Wissen, was Jahre gedauert hat, um das aufzubauen, was sehr, sehr, sehr viel Geld gebracht oder gespart hat. Ich selber im Internet nicht sehe, weil viele Menschen gar nicht so weit und so tief in diese Materie eingehen. Und jetzt kommt's. Eine andere Sache, die ich entwickelt habe, das habe ich damals zufällig, ist das passiert mit meiner Ex-Freundin.
Moment, ich muss kurz unterbrechen. Ich habe hier den Punkt, du wolltest von einem Rollenspiel mit deiner Ex-Freundin erzählen, ist es so?
Ja. Nein! Weißt du, ich verstehe sowas immer nicht. Da musst du halt. Aber nein.
Erzähl mal.
Und zwar ist es aufgelaufen. Das war, mehr oder weniger durch Zufall bin ich darauf gekommen. Damals war sie in einer schwierigen Situation, in einer Situation bei ihrer Arbeit, die sie belastet hat, ja, in einem bestehenden Job. Und sie, also es war hoch emotional involviert, weil mit dem Chef befreundet, Kollegen befreundet und so weiter, ne, und das alles so ein bisschen vermischt war. Und das Ganze, da ist viel passiert und da ist halt einfach eine Spannung aufgebaut. Und was wir dann gemacht haben, weil ich wusste, es wird ein sehr schwieriges Gespräch für sie, was wir gemacht haben ist, wir haben das Gespräch, was sie vor sich hatte, ja, durchgespielt, also in einem Rollenspiel. Wir haben in den Tagen davor mehrfach habe ich so getan, als wäre ich jetzt quasi ihr Gegenüber, also ihr Chef, und habe sie gesagt, ja, erzähl doch mal, ne? Und da musst du möglichst hart sein. Das klingt jetzt irgendwie schwierig, aber es ist super, super wichtig, dass man, und vielleicht fühlt man sich nicht so mega wohl, aber man muss so harte Aussagen, weil sie hat uns zum Beispiel Sachen gesagt und dann habe ich einfach ein Arschloch gespielt. Ich bin nie ein Arschloch, aber ich habe einfach ein Arschloch gespielt, ja, und habe gesagt, ja, du hast uns doch total viel zu verdanken. Also als Beispiel hat sie gesagt, ja, ich hoffe, wir finden hier eine gute Lösung. Ich habe so lange hier gearbeitet. Dann habe ich einfach gesagt, wir haben dir so viel beigebracht. Du hast doch hier total, du hast ein total einfaches Leben hier gehabt, bla bla. Also habe so das Arschloch und die unverständliche Seite gespielt. Und das hat sie total vor den Kopf gestoßen. Und warum war das so hilfreich? Am nächsten Tag hatte sie dieses Gespräch, ja, was sehr emotional ist. Und in dem Gespräch kamen genau die Aussagen, die ich ihr an den Kopf geworfen habe. Und das war super, super hilfreich, weil anstatt dass sie irgendwie in Tränen ausbricht oder ne, emotional wird und einfach dann irgendwie ein Kloß im Hals hat, hatte sie das schon mal gehört und hat es erwartet. Und sie hat mir dann im Nachhinein erzählt, ganz ehrlich, hätten wir das nicht gemacht, hätte ich da geweint. Aber was passiert ist, ist, dass sie einfach nur innerlich gelächelt hat. Weil es genau so kam, wie wir es durchgespielt haben und sie mit völliger Ruhe da rangehen konnte, weil sie es schon erwartet hat. Und das ist einfach eine unfassbar starke Möglichkeit, sich auf schwierige Gespräche, ja, das kann auch mit der Freundin sein, dann muss man irgendwie mit jemand anderem das Gespräch durchspielen, aber dass man sich einfach besser, privat oder beruflich, auf schwierige Gespräche vorbereitet. Und heute sprechen wir über Gehaltsverhandlungen. Zum Beispiel bei einer Gehaltsverhandlung, das einfach mit jemandem durchspielt und da immer möglichst eher den härteren Weg gehen, ja, weil es immer besser, wenn man es leichter hat in echt. Aber es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man zu nett ist und dann in echt es doch irgendwie härter kommt. Und das ist einfach eine Sache, die ich hier unbedingt mitgeben möchte, weil es so unfassbar gut funktioniert. Also ich habe es danach eben nochmal öfter gemacht und dann so Gespräche durchgeführt. Das hat zum Beispiel auch ganz gut funktioniert, wenn Leute mit Gründungsideen zu mir gekommen sind. Und dann habe ich einfach den Investor nachgespielt, meinte er. Und das, also immer wieder so herausgefordert. Und möglichst, ja, möglichst so ein bisschen das Arschloch gespielt. Also das einmal zu diesem Rollenspiel, ich meinte.
Okay.
Genau, ja. Und genau, und lass uns noch, genau, also lass uns noch mal darüber sprechen, um dann noch mal so die Schwenker zum Kommunizieren und zum Verhandeln zu bekommen. Ist das ein Punkt, den jeder sich, wo jeder noch mal reinschauen kann, ist das interessensbasierte Verhandeln. Also aktuell verhandeln wir im Grunde immer positionsbasierend, also von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Und interessensbasiert ist das, was du erzählt hast. Also zum Beispiel, ich möchte eine halbe Million, aber ich bringe euch 10 Millionen mit. Und schon ist man ein Team, weil man nämlich die Interessen auf ein Level bringt, ja. Und dann spricht man gar nicht mehr darüber, dass wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, sondern wir sprechen darüber, hey, ihr möchtet in den nächsten 3 Jahren 50% Umsatzwachstum erreichen. Hier ist, ich kann das mit euch schaffen, ja. Ich schaffe das mit euch. Und das ist, was ich dafür brauche. Und so bekommt man sein, so kommuniziert man, verhandelt man Umsatz. Gott, ich habe nur Umsatz und Kohlen im Kopf. Wir sind von diesem Vertriebsbranche weg. Aber also so verhandelt man interessensbasiert. Weil positionsbasiert ist so und interessensbasiert ist so, wenn man dadurch die Spannung und diese Distanz, die man hat, komplett wegnimmt, weil man auf einmal zusammen gemeinsam das Ganze durchführt. Das einmal zu dem noch einen Punkt, was hoffentlich hilfreich ist. Wo, ja, vielleicht einfach nochmal reinschauen und googeln.
Ja, das ist ja auch dazu der Punkt, ne? Also ich stelle mir immer die Frage, wenn ich jetzt mit jemandem verhandle, was sind seine Ziele? Also als Beispiel, weil das, was ich verkaufe jetzt, das ist ja meine gängigste Verhandlung, die ich täglich führe. Das ist zum Beispiel eine Conversion-Optimierung. Eine Conversion-Optimierung verbessert den Umsatz eines Unternehmens, verbessert gewisse Kosten-Umsatz-Verhältnisse und so weiter. Und jetzt gucke ich mir den Gegenüber an. Wer ist es, mit dem ich rede? Ich rede mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ich rede teilweise mit Geschäftsführern, angestellten Geschäftsführern. Ich rede teilweise mit Inhabern. Ich rede teilweise mit Angestellten, Budgetverwaltern wie CMOs, Head of E-Commerce. Und jeder dieser Menschen hat andere Zielstellungen, ja, hat andere Interessen. Zum Beispiel ein Head of E-Commerce. Dem kann ich mit meiner Lösung, mit meiner Arbeit dazu helfen, eine Beförderung zu bekommen, ja, seine Jahresziele zu erreichen. Ich kann ihm dabei helfen, seinen Bonus zu erreichen, weil der Head of E-Commerce, den interessiert grundsätzlich der Umsatz, der Gewinn des Unternehmens, ein Scheißdreck. Der denkt nämlich auch nur an sich und der denkt nicht an das Unternehmen, wo er angestellt ist, sondern er denkt an seine Karriere, er denkt an seine Beförderung. Und so weiter. Und das mal genau zu hinterfragen, und da sind wir wieder bei Henry Ford, ja. Ich bin mein ganzes Leben bei Henry Ford und seiner Aussage, das im Grunde zu sehen. Und wenn wir jetzt bei dieser Diskussion sind, Gehaltsverhandlungen und ja, Maurice, du sprichst von Vertrieb, wie ist denn das ja einfach bei dir? ist in jedem Job einfach. Ich muss mich nur in die Lage versetzen können meines Gesprächspartners. Und spreche ich gerade mit dem Inhaber des Unternehmens, was wird dem Inhaber wichtig sein? Spreche ich mit dem angestellten Geschäftsführer, der, das ist nicht sein Baby, ja, der plant vielleicht nur 2, 3 Jahre in dem Unternehmen zu bleiben und ist dann weg. Und was hat der in diesem kurzfristigen Zeit für Ziele, ja? Was will der dort erreichen? Und sich diese Frage zu stellen oder spreche mit der HR-Tante von uns oder wem auch immer, ja. Und das ist für mich die Kernfrage jedes Mal. Und wenn ich den Standpunkt des anderen verstehe, dann kann ich alles verhandeln, weil ich muss ihm nur aufzeigen, wie er seine Ziele erreicht, und dann wird er mir alles, all das geben.
Ja, sehr guter Punkt. Und lass uns nochmal gerne auf diese Frage in den Kommentaren eingehen, weil ich das wichtig finde und das scheint auch für die Person wichtig zu sein. Die Frage ist, was ist, wenn das gegen der oder die Gegenüber kein Entgegenkommen zeigt? So, ich habe daraus auch ein Beispiel, wollten wir auch nochmal kurz darauf eingehen, wem und wie ich ja Menschen schon geholfen habe. Du weißt, ich hatte dieses Jahr ein bisschen mehr Freizeit und habe Menschen bei einigen Themen und Verhandlungsführungen geholfen. Und
Oh,
eine Person.
ich muss korrigieren, HR-Tante, ja, das war wieder so salopp gesagt. Ich weiß gar nicht, was das männliche Pendant dazu ist.
Ja, Maurice lernt auch noch. Maurice lernt auch noch.
Ich muss auch noch Kommunikation lernen.
Ja, auf jeden Fall zu dem Punkt. Genau, also, was passiert, wenn eine Person gar kein Gegenüber zeigt, gar kein Entgegenkommen zeigt? Auch sehr wichtig, sehr wichtiger Punkt und kann auch immer wieder passieren. Und da hatte ich nämlich jetzt zum Beispiel einen Fall im Sommer, wo eine Freundin von mir einen neuen Job angefangen hat und auch dort ist einfach mit der Vorgesetzten einen Konflikt gab, ja, den sie gar nicht richtig verstanden hat. Also sie wusste gar nicht, was das Problem ist. Allerdings hat sie es gespürt, ja. Und es ist aber ihre Vorgesetzte, ja. Und worauf wir dann eingegangen sind, ist zum Beispiel, wir haben viel darüber gesprochen, was das Interesse des Unternehmens ist im Sinn von, ja, mehr Umsatz, irgendwie weniger Kosten, Zeitersparnis, bla bla. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel, ja, ihr einen Vorgesetzten oder Vorgesetzte habt oder eine Kollegin und Co., das sind auch alles, ich sag mal, Stakeholder, also die haben auch alle Interessen irgendwie mit euch vernetzt, ja. Und die können euch entweder das Leben leicht machen oder die können euch das Leben schwer machen. Und wenn ihr zum Beispiel kein Entgegenkommen seht, dann geht nochmal komplett zurück, das war zum Beispiel meine Empfehlung in dem Moment, und zeigt ganz, ganz deutlich, dass ihr kein Feind seid, sondern dass ihr ein Freund seid. Und wie ihr Menschen zeigt, dass ihr Freunde und ihr Freunde seid, ist auch da wieder, kommen wir zu dem, was Maurice gesagt hat, zeigt ihnen, dass ihr Interesse im Kopf habt, ja. Wenn das zum Beispiel, in dem Fall war das eben so, dass sie nochmal zeigen musste, was war das Problem? Ihre Vorgesetzte hat sich bedroht gefühlt, weil sie immer wieder Ideen reingebracht hat und weil sie immer wieder irgendwie sehr motiviert war und immer irgendwie ja, Sachen vorantreiben wollte und ihre Vorgesetzte halt irgendwie nicht oder hatte irgendwie Angst, dass sie ihren Job streitig macht. Und da ist es ganz wichtig, dass du dieser Person zuspielst und dass du miteinander arbeitest, ja? Und dass du mit dieser Person ganz klar zeigst, wir sind Freunde. Und das hat unglaublich gut funktioniert und sie konnte es gar nicht glauben. Warum konnte sie es nicht glauben? Weil es sofort funktioniert hat. Man würde immer denken, sowas dauert sehr lange, bis Menschen irgendwie netter werden oder bis Menschen irgendwie ne, sich ihre Beziehung zu ihnen ändert. Aber es ist unfassbar, wenn du den Menschen zeigst, hey, wir sind Freunde, ich arbeite mit dir zusammen, ich arbeite für dich, ich arbeite, ne, dein Interesse, ich gebe dir die Credits für alles und Co. Das hat unglaublich gut funktioniert. Und wenn man da halt eben kein Entgegenkommen sieht, dann geht man nochmal zurück, arbeitet nochmal an der Beziehung. Das ist das, was ich jetzt spontan jedem empfehlen würde. Das kann natürlich in einzelnen Fällen nochmal ein bisschen anders sein. Aber an der Beziehung nochmal arbeiten, nochmal zeigen, dass man in einem Team ist. Egal, ob ihr euch fair oder unfair behandelt fühlt, ja. Wenn ihr weiter mit dieser Person arbeiten wollt, das ist natürlich eine Frage, die man sich auch stellen muss. Wenn ihr weiter mit diesen Personen arbeiten wollt, dann zeigt, ne, geht da nochmal auf die Beziehungsebene, zeigt, dass ihr für diese Person und mit dieser Person und an den Interessen dieser Person arbeitet. Das einmal zu dem Punkt, wenn man kein Entgegenkommen sieht. Und wenn ihr zum Beispiel kein Entgegenkommen jetzt nur finanziell seht, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr an anderen Punkten ansetzen könnt. Ja, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, ich kann finanziell, es ist einfach das absolute Maximum, dann sprecht ihr darüber, okay, das ist heute das absolute Maximum, aber wie kommen wir denn in 1, 2 Jahren oder wann auch immer an das, was wir gemeinsam erreichen wollen. Ja? Oder wie bringen wir da unsere Interessen, auch da wieder interessensbasiert, wie bringen wir unsere Interessen denn in der Zukunft zusammen? Um das einmal so dort abzuschließen oder beziehungsweise ne, um diese Frage einmal zu beantworten, die auf jeden Fall super fair ist. Vielen Dank dafür. Und genau, ja. Willkommen. Ja,
ein Punkt dazu noch, also generell in Verhandlungen, mal die Unterscheidung zu verstehen zwischen einem Einwand und einem Vorwand. Also egal, ob das jetzt, jetzt in diesem Beispiel, da kommt kein Entgegenkommen, weil zum Beispiel kein Geld, also der will finanziell mir nicht entgegenkommen, dann könnte das ein Vorwand sein, den er einwirft, um mal zu gucken, naja, ich will mal prüfen, ob da was passiert, ja. Also ich kenne zum Beispiel Einkäufer, die haben in ihrem Handbuch, wenn ich jetzt mit der Fachabteilung was geklärt habe, und dann muss ich immer mit dem Einkauf von großen Konzernen verhandeln. Und dann hat dieser Einkäufer in seinem Handbuch zu stehen, dass er mich dreimal fragen muss nach dem Preis. Dreimal, ja. Und er fragt beim ersten Mal, Maurice, alles klar, was können wir denn noch am Preis machen? Ja, so. So, und jetzt statistisch brechen jetzt schon welche ein. Ja, jetzt kommen die Ersten und sagen, naja gut, jetzt kommt wieder Verlustaversion, ja, die Verlustangst des Auftrages, ja. Und jetzt kommt, naja gut, 10%, ja. Die es dann überstanden haben und sagen, nee, am Preis können wir nichts machen, der ist, den haben wir vorher mit dem Fachteam schon runter reduziert. Das ist jetzt so, okay, Herr Borg, da muss ich Ihnen leider sagen, da muss ich noch zwei andere Angebote reinholen und das dauert dann nochmal 6 Wochen. Wenn Sie jetzt vom Preis runtergehen, dann ja, spielt er mit meiner Verlustangst und dann fragt er nochmal ein drittes Mal nach. Ja? Also der muss dreimal nachfragen und beim dritten Mal, dann rastet er richtig aus, ja, dann haut er nochmal richtig auf die Kiste rauf, ja, und sagt, gut, dann werden wir uns jetzt für eine andere Agentur entscheiden, wenn sie nicht im Preis runtergeht. So. Und das hatte ich mal in einem Handbuch gelesen, habe das angewandt und dann hat er tatsächlich eine andere Agentur genommen. Und ich war ganz stark, habe dreimal durchgehalten, den Auftrag verloren, eine halbe Million war weg. Ja. So kann es auch passieren. Also man muss dann schon so ein bisschen empathisch auch da mal reinhören, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte die Unterscheidung nochmal erklären zwischen Einwand und Vorwand. Also er bringt mir ein Argument und jetzt kann das erstmal ein Vorwand sein, sowas wie, ja, wir haben kein Geld, wir haben kein Budget. Aber kein Budget kann auch ein tatsächlicher Einwand sein. Das heißt, ein begründeter Einwand. Er hat nun mal kein Budget. Wenn du keine Kohle hast, dann kannst du mich nicht bezahlen. Ja, dann brauchen wir auch nicht weiterreden. Dann ist auch gut, ja. Das kann ich kann dir ja nicht Geld in die Tasche zaubern, ja. Und ich muss halt rausfinden, ob diese Aussage ein begründeter Einwand ist oder ein Vorwand. Und einen begründeten Einwand kann ich eventuell noch entkräften, ja, indem ich ihm aufzeige, pass auf, du hast zwar jetzt kein Geld, aber wenn du das machst, kriegst du ganz schnell wieder Geld. Also investiere das, ja, schaffe Geld. Und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Also könnt ihr mal auch drüber googeln, Einwand versus Vorwand, das in Verhandlungen auch zu verstehen, weil das ist immer wieder ein Punkt, der viel zu wenig hinterfragt wird.
Ja, Vorwände sind zum Beispiel auch, dass Gespräche nur, oder können Gespräche, also Vorwände können zum Beispiel sein, dass Gespräche immer nur einmal im Jahr stattfinden, um halt den Leuten, damit die Leute erst gar nicht darüber nachdenken, dass nach einem anderen Zeitpunkt nach einem Gehalt zu fragen. Aber ja, lass uns doch mal gerne abschließen, weil wir haben ja auch, ich hatte ja noch eine kleine Überraschung angekündigt, woran wir hart gearbeitet haben die letzten Tage oder ja, schon viel länger eigentlich. Aber ja, also Maurice, ich finde es super krass, ich weiß noch, als du mir mal erzählt hast, was du von Konjunktiv hältst und was du von so Füllwörtern hältst und ja, ich finde es einfach super, super spannend und wir hatten am Anfang nämlich mal kurz darauf angesprochen, wie schwierig dann eigentlich auch die schriftliche Kommunikation ist, weil zum Beispiel, ich hatte ja kurz erzählt, ja, ich habe mich viel selbst mit Kommunikation beschäftigt, habe gemerkt, der Effekt, immer wenn ich mehr über Kommunikation mir selber beigebracht habe, war der Effekt sehr, sehr extrem und ich konnte große Vorteile sehen und wir haben bei uns im Unternehmen eine starke Kommunikation, eine starke Ausbildung in Kommunikation immer sehr hoch gelobt und dann bin ich ja zum Jahreswechsel zurückgetreten als Geschäftsführer, hatte ein bisschen mehr Zeit und dann kamen Freunde, Familie, Bekannte so immer mal wieder auf mich zu. Viele sehr erfolgreich, sehr, sehr smarte Menschen, also wirklich, kamen auf mich zu und haben mich immer gefragt, Mo, kannst du dann bitte mal nochmal über meine E-Mail lesen? So, die haben jetzt irgendwie, weil die wussten, ich rede ja mit meinen Freunden gerne über das, worüber ich leidenschaftlich, was meine Leidenschaft ist und was mich fasziniert. Kannst du mal bitte drüber lesen? Und ich sag's dir, es ist jedes Mal dasselbe Ergebnis gewesen. Also ich habe die E-Mail gelesen, hab die verbessert, das war zum Beispiel ein Entwurf, hab die verbessert, nochmal zurückgeschickt und es war jedes Mal derselbe Effekt. Und derselbe Effekt bedeutet, jedes Mal wurde ich danach angerufen und habe eine Nachricht bekommen und die Leute waren völlig schockiert. Weil die meisten Menschen nicht darüber nachdenken, wenn sie eine Nachricht verschicken, glauben sie, dass nur der Inhalt das Wichtige ist und nicht die Formulierung oder ne, so, also die, wie es quasi rübergebracht wird. Mit Inhalt meine ich mit die Sachebene, die du erklärst, weil du mit deinen zwei Beispielen an diesen einen großen Deal, den du da geclosed hast vor ein paar Jahren, mit dem Ich und Du, hast du ja sachlich eigentlich dasselbe gesagt, aber hast es natürlich komplett anders rübergebracht. Und für viele Menschen, die denken immer, wenn jetzt irgendwie ich habe jetzt irgendwie Nachrichten verschickt, ich habe irgendwie Sales-E-Mails, die ich verschicke, ich habe Nachrichten auf LinkedIn und Co. und Co. und Co. Und entweder die Person findet das interessant, was da drin steht, oder nicht. Die Wahrheit ist, dass sachlich, vor allem wenn wir uns nicht kennen, ja, ganz, ganz wenig eine Rolle spielt, wenn die Formulierung und was, wenn die Wörter, die man benutzt, ja, nicht passt und nicht effektiv sind. Und ich liebe das Zitat, und da kommen wir gleich nochmal, da werdet ihr gleich bekommen, wie sehr ich dieses Zitat liebe, von Mark Twain, der sagt, und das ist jetzt ganz wichtig zu hören, mitschreiben, der Unterschied zwischen dem fast richtigen Wort und dem richtigen Wort ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Glühwürmchen und einem Gewitter. Ja? Lass das einmal sacken. Es ist unfassbar, wenn man das verinnerlicht und versteht, ja, wie wichtig es ist auf seine Formulierung, dass man wirklich einen Gewitter an Wörtern und Formulierungen in seiner Nachricht, in seinem Pitch, vor allem wenn man halt so Leute von etwas überzeugt, vor allem wenn man Menschen schreibt, die einen jetzt nicht kennen, rüberzubringen. Und ich weiß, jetzt übergebe ich an dich wieder mit dem Konjunktiv und Füllwörtern, dass du mal da ein bisschen drüber erzählst, weil du da sehr viel drüber weißt.
Ja, ich muss wieder aufpassen, wie ich es formuliere. Ja, in meinen Teams gab es schon die Konjunktivschelle. Was ist die Konjunktivschelle? Die Schelle gab es jedes Mal, wenn der Konjunktiv falsch verwendet wurde. Das hast du ganz, ganz oft. Und ich will mal ein paar Beispiele geben. Erstmal ein theoretischer Hintergrund zum Konjunktiv. Der Konjunktiv ist ja bekannt als Möglichkeitsform. Ja, wir verwenden ihn, wenn etwas möglich ist. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen intuitiv gelernt haben, dass das, was wir im Konjunktiv ausdrücken, zwar möglich ist, wir aber oft gar nicht einhalten oder tun. Also du kennst sicherlich Aussagen wie, ich hätte mehr gerne mehr Geld. Also ein Mensch, der zu mir sagt, ich hätte gerne mehr Geld, da weiß ich schon, er wird niemals mehr Geld haben. Ja? Oder was auch eine schöne Aussage, ja, Maurice, ich würde gerne mehr Sport machen, aber bla bla bla, ja. Macht dieser Mensch jemals mehr Sport? Oder Maurice, ich würde gerne auch Miracle Morning machen, aber es ist so schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Wird dieser Mensch jemals früh aufstehen? Nein. Und das lernen wir. Oder bei mir ist ja auch immer schön, ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch so viel lesen wie du. Wird dieser Mensch jemals mehr lesen? Nein, er wird es nicht, ja. Und das lernen wir, ja. Und das kriegen wir immer wieder mit, dass Menschen, die im Konjunktiv sprechen, nicht verbindlich sind. Sie sind nicht verbindlich. Und wenn du jetzt in Verhandlungen oder wieder sehr, sehr bezogen auf meine Situation, wenn ich die nächsten Wochen mit meinem Geschäftsführer spreche und zu ihm sage, Mensch, Thomas, ich würde gerne im Jahr 2021 mehr Umsatz machen und dafür würde ich gerne mehr Gehalt haben, dann, ich glaube, inzwischen gibt Thomas mir auch eine Schelle, wenn ich so rede. Aber wenn ich zu ihm sage, Thomas, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht, ich werde in 2021 mit meinem Team 50% mehr Umsatz machen, weil ich Folgendes tue, jeden Einzelnen coache ich jeden Tag Wir gehen Mindset-Themen an, ja? Wir gehen das an, wir trainieren das, wir machen Call-Training, wir werden das machen. Und das Ganze wird 50% mehr Umsatz bringen und dafür wirst du mir Folgendes zahlen. Ja, dann sieht er nur sein Ziel, dann sieht er sein erreichtes Ziel, ja?
100%!
Und was ich sagen will ist, Verbindlichkeit schafft Vertrauen, nicht Konjunktiv. Konjunktiv, den sollt ihr dort lassen, wo er hingehört, nämlich in den Deutschunterricht. Da gehört der Konjunktiv hin, aber nicht in die Verhandlungen. Ja? Es gibt ein Konjunktiv, der ist, den akzeptiere ich. Ein, ja. Also, wenn ich jetzt mal zu dir sage, komm, Mohammed, wir sind mal richtig verrückt, wir spinnen mal rum. Was würde das denn für dich bedeuten, wenn du 100.000 Euro jeden Monat frei verfügbar hättest? Ja, und jetzt gehen deine Augen nach oben und du stellst dir das so vor, und dann kannst du mal in die Gedankenwelt gehen. Aber in diesem Moment, wenn jemand zu mir sagt, und jetzt der Punkt, wenn jemand zu mir sagt, zum Beispiel ein Kunde, ja, Maurice, wie würde denn eine Zusammenarbeit aussehen? Oder dein Chef sagt zu dir, okay, sie wollen mehr Gehalt, aber was würde denn sich an ihrer Arbeit im kommenden Jahr ändern? Was sagt mir das? Es sagt mir, er spricht in der Möglichkeitsform, er ist in der Vorstellungsform und er kann sich schon vorstellen, das ist wie für mich ein Elfmeter, er kann sich schon vorstellen, er will mir mehr Kohle zahlen. Und er ist sich aber noch unsicher, weil er redet im Konjunktiv und das ist der nächste Punkt. Wir Menschen wechseln auch häufig unsere Sprache. Wenn wir zum Beispiel auf einer Bühne stehen, wenn wir nervös sind, wenn wir in einem Gehaltsverhandlungsgespräch sind, dann wechseln wir unsere Sprache in den Konjunktiv. Achtet bitte mal drauf, wie auf einmal ganz viel den Konjunktiv verwendet, wie er ganz viel Dinge einbaut, wie mal, eigentlich und so weiter, also Füllwörter, und eure gesamte Sprache sich verändert. Das heißt, wir haben auch unterbewusst gelernt, dass Menschen, die im Konjunktiv sprechen, dass sie unsicher sind. Und Unsicherheit ist natürlich Gift für mein Vorhaben, irgendwas durchzubekommen bei meinem Gegenüber. Und das sind so ein paar Sachen, die ich nochmal mitgeben will. Wenn jemand dich fragt in einem Konjunktiv, wie würde das denn aussehen? Was würde denn dann sein? Und so weiter. Dann ist es für mich immer wieder Alarmstufe Rot. Ja? Was würde sich denn an deiner Arbeit, Maurice, ändern, wenn ich dir 50.000 Euro mehr im Jahr zahle? Dann ist es für mich Alarmstufe Rot. Übersetzt heißt es, ey, der kann sich das vorstellen, der ist kurz davor, hier mir mehr Kohle zu bezahlen. Und jetzt muss ich verbindlich nur noch antworten und den Sack zumachen. Und dann antworte ich, das wird bedeuten, dass ich jeden Tag 10 zusätzliche Anrufe mache. Das wird bedeuten, dass ich jeden außerhalb meiner Arbeitszeit noch motiviere. Das wird bedeuten, dass ich Videos abdrehe, die jeder einzelne Mitarbeiter deines Unternehmens sich angucken kann, um besser zu werden im Vertrieb. Ja? Und dann muss ich jetzt den Sack zumachen. Ja? Und dann kommt meine Abschlussfrage und dann ist vorbei.
Ja, sehr gut. Ich zahle dir die. Ja, aber es ist ja super, super nice, wie wir immer wieder auf dieselben Grundregeln kommen. Ja? Er sagt würde, aber du sagst nicht mehr, ich würde mehr Anrufe machen, sondern du sagst, du wirst. Ja, also auch ganz intuitiv wieder. Weil wenn du jetzt würde sagst, dann sagst du ja, also willst du es eigentlich gar nicht wirklich machen. Weil, wenn du nämlich den Konjunktiv benutzt, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das, wenn du den Konjunktiv benutzt? Du glaubst es nicht und die anderen glauben es auch nicht. Das heißt, Konjunktiv ist einfach und Füllwörter auch, theoretisch und eigentlich und Co. Was heißt denn jetzt eigentlich theoretisch? Das heißt, theoretisch heißt für mich eigentlich nicht. So, oder, ne? Und eigentlich heißt für mich auch nein. Wenn du aber eine klare Sprache findest, ja, und klare Wörter, und das ist das wieder mit dem Gewitter der Wörter, die du formulierst und wieso die Leute immer so schockiert waren, weil ich genau das tue und genau das für meine Freunde und Familie und Co. getan habe und es so unglaublich war, was da für Ergebnisse bei rumkamen. Das ist das Verrückte, weil es ja auch noch so, ich sag mal, die Ausnahme ist. Und was wir hier versuchen, ist, daraus die Regel zu machen, zumindest bei jeder Person, die bereit ist, das zu lernen, ja, oder das dafür offen ist, weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist, dass jede Person versteht, wenn ihr so spricht, ja, oder schreibt, dann glaubt euch das einfach niemand. Ihr glaubt euch das selbst nicht, weil wenn ihr wirklich glauben würdet, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr die 50.000 Euro mehr, oder dass, wenn Maurice wirklich glaubt, dass er die 50.000 Euro mehr nächstes Jahr verdient hat, dann wird er auch genau so kommunizieren. Ja? Also er wird sagen, dass er das und das und das tut. Und wird nicht sagen, ja, theoretisch werde ich dann das machen. Oder eigentlich könnte ich dann noch mehr Videos aufnehmen. Sondern er tut es. Und das ist nämlich so unfassbar gutes Beispiel dafür, wie so kleine Wörter den Unterschied machen zwischen Erfolg, also oder sprich, dass wir es schaffen, ne, der Person unseren Punkt rüberzubringen, oder eben nicht. Und das ist halt ein Punkt, ja, den ich einfach super, super spannend finde. Und ein anderer Punkt, den du mir auch vorhin nochmal drüber gesprochen haben, ist ja, dass du nie Behauptungen aufstellst, sondern Behauptungen immer begründest und belegst. Und da gibt es
ein wichtiger Punkt, ne? Also das kriege ich ganz oft mit. Wie gesagt, ich fokussiere mich sehr immer auf die Verkaufswelt, aber schlussendlich mein erstes Buch wird ja auch heißen Life is a Sales Pitch, weil schlussendlich alle verkaufen, ja. Der Vater verkauft seinem Kind lieber eine Möhre zu essen als Süßigkeiten. Also Verkauf ist überall. Und was ich immer wieder mitbekomme, auch bei sehr erfahrenen Verkäufern, die halt schon 20 Jahre in dem Beruf sind, dass sie nur mit Behauptungen um sich schmeißen. Und auch wenn ihr irgendwas dem anderen rüberbringen wollt, bitte gewöhnt euch eins an. Nach einer Behauptung erfolgt die Begründung und dann der Beleg. Weil diese logische Reihenfolge für unser Gehirn automatisch den Haken dran setzt, ja? Also Behauptung sein. Ich mache mal ein Beispiel aus einem Berufsumfeld. Behauptung ist, wir sind die erfolgreichste Conversion-Agentur, weil wir bereits 1864 AB-Tests durchgeführt haben. Und das sehen Sie an diesem Beispiel. Dann sind da ganz viele AB-Tests. Ja, dann wird das bildhaft unterstrichen, visuell verkaufen. Ja, und dann glaubt er mir das. Ja, wenn ich nur sage, wir sind die Besten, dann bin ich auf dem Level. Das sagen ja alle. Ja, und es gibt zum Beispiel auch eine Studie, dieses Wort weil, was das für ein Gamechanger ist, da hat man mal Menschen an eine Schlange anstehen lassen in einem Supermarkt, glaube ich. Und dann hat man Folgendes getestet. Fall 1 war, kann ich mal bitte vor? Hat man gemessen, wie viele Leute kamen mit dieser Frage weiter. Fall 2 war, kann ich mal bitte vor, weil ich sehr eilig habe? Ja, also mit einer relativ logischen Begründung. Und Fall 3 war, kann ich mal bitte vor, weil ich mal vor muss. Und interessant war jetzt, dass beide Weil-Fragen haben fast identisch gut funktioniert. Also die mit einer logischen Begründung noch etwas besser, aber schon allein, kann ich mal bitte vor, weil ich mal vor muss, hat deutlich besser funktioniert, als kann ich mal bitte vor. Ja, und das zeigt, wie unser System 1, unser schnelles Denken, quasi schon mit dem Wort weil Schluss gemacht hat und gesagt hat, gut, da ist eine Begründung, also lasse ich ihn vor und gar nicht mehr auf den Nachsatz gehört hat. Und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Also,
absolut, ja. Absolut. Und genau da auch wieder findet, ne, benutzt die richtigen Formulierungen, weil eben diese richtigen Formulierungen so entscheidend dafür sind, dass die Aussagen, die Nachrichten, die E-Mails, was es auch immer letztendlich ist, effektiver sind, ja, und besser in euch in den Dialog bringen und besser überzeugen, weil es so wichtig ist, wie es rüberkommt. Ja, damit auch da wieder das Gewitter der Kommunikation entsteht. Und habe da auch heute noch ein großes Learning oder einen wichtigen Punkt mitgebracht, der dazu passt. Und zwar sprechen wir jetzt noch einmal darüber, wie die stärkste Art der Argumentation funktioniert. Wir gehen davon aus, ich bin selber auch davon ausgegangen, dass wir kommunizieren und das sehr straightforward und einfach sagen, in der Argumentation jetzt, sorry, dass wir in einer Argumentation einfach sagen, ja, das ist die beste Option. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel, Es gibt drei Optionen für die Weihnachtsfeier, ja. Nehmen wir mal so, geht da jetzt zu der Person, die Entscheidung trifft, wo die Weihnachtsfeier stattfindet und wie die Weihnachtsfeier stattfindet. Und ihr pitcht der Person das, macht eine kleine Präsentation, ja, so, das sind die Optionen. Und am Hafen auf einem Segelschiff, keine Ahnung, in einem Segelboot drin, ist eine Event-Location, das ist die beste Option, ja. Weil, auch da, ne, ihr könnt trotzdem, auch wenn ihr die Vorteile nennt, also sagen wir jetzt mal, ihr sagt, weil das, was auch immer ihr dann sagt, zum Beispiel, das war das Günstigste. Oder ihr könnt auch sagen, das ist am dichtesten am Büro dran. Ja? Ihr begründet, ihr sagt, ihr nennt die Option, ja, das Argument ist die Option, wofür ihr wollt, dass euer Gegenüber sich entscheidet oder was das euer Gegenüber wählen wird. Und begründet das halt einfach mit einem Vorteil. Ja, ist schon mal sehr gut, dass man es überhaupt begründet, aber. Jetzt kommt's. Das ist die schwächste Art und Weise zu argumentieren. Warum? Es gibt drei Abstufungen von Argumentationen, die ich schon aus mehreren Quellen gelernt habe und auch schon umgesetzt habe. Und wir erklären jetzt auch, wieso. Die erste, das war die erste Stufe. Ja, die erste Stufe ist Option nennen, Vorteil nennen, das war's. Ja, und jetzt muss ich dann gegenüber entscheiden. Zweite ist Nachteile von den anderen Optionen, also zum Beispiel, ich habe mir drei Locations angeschaut, zwei Locations sind einfach sehr weit weg und die war die dichteste. So, deswegen nutzen wir diese Option. Das ist die zweite Abstufung. Das gibt nämlich eurem Gegenüber, warum ist es besser? Das gibt eurem Gegenüber Wissen und Begründung, ja, warum habt ihr euch für Optionen Hafen und Segelboot entschieden? Und nicht für die anderen beiden. Das beruhigt schon mal den Geist, ja, um eine Entscheidung zu treffen, weil wir müssen immer beruhigt sein und es muss quasi in einem guten, positiven Umfeld sein, um proaktiv eine Entscheidung treffen zu können. So, das ist die Stufe 2. Soweit denken schon manche Leute, also, ne, aber jetzt kommt die wichtigste und effektivste Art und Weise zu argumentieren und zu überzeugen, und ich erkläre auch gerne, warum. Die effektivste Art und Weise zu argumentieren und zu überzeugen, vor allem auch in dem Schriftverkehr, wo das ja auch mal immer wieder passiert und wo man sowas in der E-Mail zum Beispiel sehr gut auflisten kann, ist, ihr nennt die drei Optionen, und jetzt ganz wichtig, ihr nennt erst die Vorteile der zwei Optionen, die ihr nicht wählen wollt, dann die Nachteile dieser zwei Optionen. Also ihr sagt zum Beispiel, ich war am Hafen, ich war im Hotel und ich war jetzt irgendwie im Tennisclub. Ja? Tennisclub und Hotel waren super günstig, aber sind beide sehr weit weg und waren nur an einem Datum verfügbar, was uns nicht so gut passt. Ja? So, könnt ihr erstmal, also erstmal nennt ihr die Vorteile der Option, die ihr nicht wählen wollt, dann die Nachteile, ganz wichtig. Dann nennt ihr die Nachteile der Option, die gewählt werden soll, zum Beispiel, das Segelboot ist zwar etwas teurer als die anderen Optionen, dafür aber verfügbar an einem Freitag. Und wir können dadurch sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter nicht am nächsten Tag, weil die sicherlich sich betrinken werden, nicht am nächsten Tag betrunken zur Arbeit kommen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel an einem Donnerstag machen würden, dann würden die am Freitag ja irgendwie halb besoffen zur Arbeit kommen und wir verlieren total viel Produktivität. Das ist jetzt etwas bisschen, ne, das war jetzt ein bisschen improvisiert und ein bisschen ausgeholt, aber das so ein bisschen komprimierter. Die Vorteile nennt ihr ganz zum Schluss. Warum? Das hat mehrere, also das hat mehr, auf mehreren Ebenen einen positiven Effekt. Der erste ist, Menschen merken sich immer das, was sie zum Schluss lesen oder zum Schluss hören. Das ist einfach ganz natürlich. Es kommt ins Kurzzeitgedächtnis. Und das, was zum Schluss gelesen wird, das merken wir uns am meisten. So, ganz wichtig. Deswegen kommen die Vorteile von dem, was ihr möchtet, ganz zum Schluss. Das kennen jetzt vielleicht auch einige von euch, ist ja auch relativ bekannt und gängig. Nun jetzt aber wichtig, warum haben wir so viel darüber gesprochen, was auch zum Beispiel die Nachteile sind von der Option, die wir trotzdem wählen wollen? Weil wir Menschen, ja, wenn wir Entscheidungen treffen, das ist ganz wichtig zu verstehen, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Wenn wir Entscheidungen treffen, möchten wir informiert sein. Wir müssen nicht informiert sein und es ist eigentlich auch unmöglich, alle Informationen zu kennen, vor allem im heutigen Zeitalter. Wir können nicht alles wissen über jedes einzelne Auto, was verfügbar ist und uns dann für eins entscheiden. Wir möchten uns aber informiert fühlen. Und wenn ich Maurice das Gefühl gebe, dass ich ihm alle Optionen aufzeige und er sich auch immer für alles andere entscheiden kann, weil er kennt die Vor- und Nachteile von jeder einzelnen Option, zeige ich, dass ich mich ausführlich damit beschäftigt habe, ja, dass ich selber auch offen bin für die anderen Dinge, deswegen habe ich sie auch mitgenannt. Und zeige, ja, dass, also zeige, dass ich quasi ein Experte in dem Moment bin und zeige aber auch, er gebe ihm das Gefühl, dass er alle Informationen hat, die nötig sind, um eine Entscheidung zu treffen. Und das einmal an einem einfachen Beispiel, wie wir richtig argumentieren und wie wir richtig eine Argumentation aufbauen. Was sehr, sehr effektiv ist. Zu dem
Sehr
Angebot.
cool, sehr spannend. Ja, kannte ich so noch gar nicht. Also habe ich auch was gelernt. Ja, 90 Minuten haben wir, Mo. Ich würde sagen, wir schließen mal gleich. Du hattest ja jetzt erzählt, du hast dich Ende letzten Jahres eben aus deinem eigenen Unternehmen rausgezogen, was du erfolgreich gegründet hast. Du wurdest ja auch in diesen Forbes 30 Under 30 Club gewählt. Ich glaube, für unter 30-Jährige gibt es gar keine höhere Auszeichnung so im Unternehmerbereich. Und auf einmal kündigst du oder gehst du aus diesem Unternehmen raus. Ist ja erstmal sehr verwunderlich und hast dich auf eine, ja, gefühlt auf eine innerliche Reise begeben, hast dich auch auf eine körperliche Reise begeben. Also physisch hast du die Standorte gewechselt. Und jetzt sagst du, jetzt will ich wieder angreifen, allerdings nicht in meinem ehemals eigenen Unternehmen wieder, sondern willst was Neues machen. Und all dieses Neue dreht sich ja jetzt auch um dieses Thema Kommunikation, E-Mail. Da bist du schon so ein bisschen draufgegangen. Ich habe dir auch mal eine E-Mail heute gezeigt oder euch allen. Ja, hol uns doch dazu mal ab. Was machst du denn da überhaupt? Und warum machst du das? Wie machst du das? Mit wem machst du das? Warum machst du das? Also, W-Frage.
Ja, also es ist super, super, super spannend. Ich bin echt schon den ganzen Tag voll mit Adrenalin. Und zwar ist einfach die Geschichte dahinter. Ich habe natürlich als, ne, du hast ja gerade gesagt, so unfassbar viel Aufmerksamkeit auch bekommen, irgendwann, wenn das Ganze erfolgreich ist und durch die Decke geht und habe einfach extrem viele Nachrichten bekommen. Habe ganz oft Nachrichten bekommen von einerseits Menschen, die vielleicht auch etwas haben, etwas Nützliches, was sie mir verkaufen wollten, aber auch sehr, sehr viele Menschen, die sich zum Beispiel einfach mit mir vernetzen wollten, mit mir in Kontakt treten wollten. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass die Nachrichten ganz, ganz oft ganz viele Kommunikationsregeln missachten. Ja? Und das hat mich einfach total gestört, weil ich halt so leidenschaftlich kommuniziere und das einfach so ein leidenschaftliches Thema von mir ist. Und als ich dann mehr Zeit hatte dieses Jahr und so vielen Freunden von mir, die wirklich super smarte Menschen sind, super erfolgreiche Menschen, so geholfen habe und also beim Hauskauf, bei dem einen Hauskauf 20.000 Euro, beim anderen 36.000 Euro, beim Gehalt 8.000 Euro mehr, so, also wirklich im vierstelligen bis fünfstelligen Bereich durch E-Mails, die ich für sie umformuliert habe. Da habe ich mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Also weißt du, da steckt doch mehr hinter. Und irgendwie, da war ich ja unterwegs, habe mir eine Auszeit genommen, gereist, und mir ging nie diese Idee aus dem Kopf, das für mehr Menschen verfügbar zu machen. Für mehr Menschen, die nie die Chance hatten, sich damit intensiv zu beschäftigen, die Möglichkeit zu geben, einfach auf einem viel höheren Niveau viel effektiver zu kommunizieren, weil ich gemerkt habe, dass so viel Mehrwert da drin steckt. Also so viel Geld in dem Moment oder ein besseres Leben oder. Und was ich gemacht habe, und das ist jetzt sehr wichtig, und das ist auch total aufregend, weil ich quasi live mit euch hier mein neues Unternehmen vorstelle, gemeinsam mit super talentierten Menschen haben wir in dieser Woche, in ein paar Tagen, also wirklich in 3, 4 Tagen, deswegen bitte seid nachsichtig mit uns, wenn die Website noch nicht perfekt ist. Maurice und ich werden gleich die Website teilen. Ja? 15 Minuten bevor der Livestream angefangen hat, waren wir erst fertig. Habe ich eine Website entwickelt, auf der ihr ab sofort, ich glaube, das ist einmalig auf der Welt, alle eure E-Mails, euer Motivationsschreiben, jegliche Nachricht, alles, was eine Textform hat, könnt ihr uns schicken und ich verbessere die für euch. Also das heißt, das ist ziemlich eine einmalige Situation. Ich werde jede E-Mail, die ihr mir schickt, mit allem Wissen, was ich in den Jahren gelernt habe, verbessern, euch den Vorschlag zurückschicken und ihr könnt das dann, ob das eine einzelne E-Mail ist oder eine Vorlage, die ihr sowieso schon benutzt für gewisse Themen oder gewisse Kundenansprachen, könnt ihr die einfach so oft wie möglich benutzen, wie ihr wollt. Und das ist woran ich gearbeitet habe und bisher unfassbar gutes Feedback. Und ich bin super, super, super gespannt und wir wollen euch das halt hier anbieten. Ich bin super aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was gleich passiert, aber ich hoffe, dass möglichst viele Menschen, die hier dabei sind, das ausprobieren. Es ist auf Englisch. Ihr könnt die Texte ganz, sorry, also die deutsche Website kommt noch. Es ist aber aktuell auf Englisch, weil ich direkt international starte, weil ich einfach viele englische Freunde habe. Deswegen bitte nicht wundern, das ist aber einfache Sprache. Ihr könnt trotzdem den Text auf Deutsch raushauen. Und ja, also es ist super aufregend. Schickt einfach eure Texte rein, was auch immer ihr habt. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, die jetzt gerade Hilfe braucht. Und es wird wirklich direkt von mir verbessert und schnellstmöglich zurück an euch geschickt. Und die Frage von Kohle-Kumpel, ich lese die E-Mails alle selber. Deswegen müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Es kann 1 bis 2 Tage dauern, bis ihr eine Antwort habt. Aber ich lese es und es kommen jetzt noch mehr Menschen dazu. Und ich werde es auch persönlich verbessern. Das heißt, ich werde mein Bestes geben und ihr werdet diese Antworten von mir bekommen. Und jetzt noch eine wichtige Sache. Also einmal bitte geduldig sein, falls irgendwas nicht 100% funktioniert oder nicht so ganz klar ist. Dann geduldig sein, weil es auf Englisch ist. Es kommt aber nächste Woche auf Deutsch. Und die dritte Sache ist, man kann heute, also ich bitte euch, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Punkt, da habe ich noch gar nicht mit Maurice gesprochen. Ich glaube daran, dass ich das für jeden Menschen verfügbar machen möchte. Deswegen gibt es keinen festen Preis für diesen Service. Ihr könnt den Preis selber bestimmen. Ihr könnt selber sagen, was ihr euch leisten wollt und leisten könnt, dass ich das für euch mache. Wir haben diese Funktion direkt implementiert. Das heißt, schon heute Abend könnt ihr das auswählen. Und für alle Menschen, die jetzt zum Beispiel sich das gar nicht leisten können, das Minimum ist wirklich sehr gering. Also ich gehe davon aus, dass jeder sich das Minimum leisten kann, weil es wirklich viel Arbeit ist. Aber falls nicht und falls ihr jemanden kennt, die sich das nicht leisten können, schreibt uns eine E-Mail. Wir bieten das auch für Menschen, die sich das nicht leisten können, umsonst an. Also ich möchte das auch für Menschen, die sich das nicht leisten können, umsonst machen. Und für alle anderen bin ich natürlich sehr dankbar. Also deswegen ist es einfach wichtig, ich möchte es für jeden verfügbar machen, was ihr glaubt, euch das wert ist. Wir haben da so eine kleine Skala, also man kann dann so auswählen, wie viel man dafür zahlen möchte. Und genau, also total verrückt. Jetzt gerade heute Abend in diesem Livestream launche ich etwas, was ich glaube einmalig auf der ganzen Welt ist. Und was ich hoffe, einfach jedem, der oder jeder, die Person, die das benötigt und davon profitieren kann, hilft. Und unser Team, wir sitzen hier in Lissabon in der Stadt. Wir werden die ganze Nacht wahrscheinlich durcharbeiten. Und wir werden unser Bestes geben. Aber ich bitte euch wirklich, ne, benutzt das. Probiert es aus, weil es einfach, wir haben keine Ahnung, was passiert. Es ist einmalig, ich habe es nie so etwas irgendwo gesehen und wir müssen herausfinden jetzt, ob wir wirklich Menschen damit helfen. Deswegen bitte ich euch, das auszuprobieren und Leuten davon zu erzählen. In Maurice und meiner Story und in meinem Profil auch werdet ihr den Link zu der Website finden. Es ist eine .com-Domain, worauf ich sehr stolz bin. Und da kam gerade noch die Frage, ob wir Mitarbeiter suchen. Auf jeden Fall. Wir werden die Bewerbungsseite ist noch nicht fertig, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Großes vor. Wir wollen das weltweit aufbauen. Ich habe ja eClever schon international aufgebaut und es spielt auch keine Rolle, welche Fähigkeiten man, wie nennt man das, Ausbildung ihr mitbringt. Uns ist wichtig, welche Einstellung man mitbringt und was man im Leben erreichen möchte. Das ist wichtig zu werden. Aber nochmal, ich bitte euch, probiert es aus. Es bedeutet mir wirklich extrem viel. Und Maurice wird es auch ausprobieren, da bin ich mir sicher. Und Maurice bekommt es auch nicht umsonst. Also das ist ganz wichtig. Ich werde nicht anfangen, irgendwelche Rabatte. Hat er sich schon gefreut. Ich werde nicht anfangen, irgendwelche Rabatte oder sowas rauszuhauen. Ich glaube daran, wenn man genug Mehrwert Menschen bringt, dass man dafür auch das Recht hat, bezahlt zu werden. Trotzdem, wie gesagt, für alle, die sich es nicht leisten können oder Leute kennen, die sich es nicht leisten können, bieten wir es völlig umsonst an. Und für alle anderen bitten wir einfach darum, so viel zu bezahlen, wie ihr euch leisten könnt. Und das ist eigentlich, was ich erzählen wollte. Also genau, das ist, was heute Abend...
Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich werde es testen und dann auch AB testen, weil ich dann quasi meine Mail gegen deine Mail laufen lasse und die an jeweils 1000 oder 5000 Menschen schicke und dann genau messe, wie hoch ist die Open Rate, wie hoch ist die Response Rate, was passiert. Schon ein sehr spannendes Thema und ich werde es in einem sehr vertrieblichen Kontext testen. Aber es betrifft ja, wie du ja heute auch immer wieder gezeigt hast, an ganz vielen Stellen. Und ja, Mo, schön, dass wir heute gesprochen haben. Ich bin ja, ich muss jetzt ins Bett, weil ich bin noch auf türkischer Zeit und die ist noch zwei Stunden später. Ich bin schon ganz müde. Ja, bis ganz bald. Wir haben noch so viele Themen im Bereich der Kommunikation, also können wir gerne wieder machen.
Ja, voll.
Auch dieses Verhandlungen mit Immobilien ist sicherlich ein spannendes Thema. Da gibt es noch so viel. Wir haben heute so einen ganz kleinen Ausschnitt mal gemacht, so weiß ich, 7, 8 Punkte, die wir hier abgearbeitet haben. Ich glaube, wir hätten 100 Punkte draufschreiben können. Deswegen gerne mal wieder und bis bald. Schönen Abend.
Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank auch nochmal für deine Zeit, und dass du mich wieder eingeladen hast. Vielen Dank für alle, die dabei sind und dabei waren und fleißig kommentiert haben. Wir lesen das alles mit und wir freuen uns sehr. Und wir machen das auch gerne wieder und wir nehmen uns die Zeit auch wieder. Da steckt nämlich auch viel mehr hinter als nur 1, 2 Stunden. Und lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Und lasst uns wissen, was ihr euch fürs nächste Mal wünscht. Weil genau das, was Maurice gesagt hat, das ist ein Einblick. Das, was wir haben ja Jahre investiert, um daran zu arbeiten. Und genau, also das einmal dazu. Und ja, ihr werdet den Link, also achtet darauf bitte, nochmal kurz gleich in Maurice und meine Story schauen oder auf mein Profil. Ihr könnt mir bei Fragen direkt schreiben. Ich werde wahrscheinlich die ganze Nacht wach bleiben. Ich bin super aufgeregt, voller Adrenalin. Und genau, also liebe Grüße aus Lissabon. Ich komme zurück nach Deutschland und genau, lasst uns was Großartiges aufbauen.
Cool, Mo. Dann schönen Abend euch alle, ne?
Ja, schönen Abend
Ciao.
alle. Danke fürs Zuschauen. Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb_maurice_borg.